The Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Es geht wieder los. Herzlich willkommen zur großen Bundesliga-Vorschau von On The Pitch, der Sportpodcast, Folge 291 und Football's Coming Home, Folge 93. Und wir sind natürlich wie die letzten Jahre eigentlich auch. Ich glaube, das ist das dritte Mal, dass wir hier zu dritt sitzen. Nämlich einmal David Bücker, Bückerinho, grüß dich.
Guten Tag und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen.
Und natürlich auch Benny Scherb, the one and only und Schalker durch und durch. Grüß dich.
Grüß Gott und Hallöchen aus der Hauptstadt.
Das musstest du erwähnen, obwohl ich gerade dich mit Schalke angeteasert habe. Auch ein bisschen random. Aber nein.
Du bist Gelsenkirchen näher als ich. Also.
Das ist wohl wahr, das stimmt. Aber wisst ihr, bevor wir jetzt in die Tiefenanalyse gehen, was wirklich besonders ist, ist es, glaube ich, das erste Mal in diesem Setting, dass wir hier sitzen und wir alle mit Fug und Recht sagen können, wir sind alle jetzt voll im Journalismus und auch im Sportjournalismus angekommen. Hättet ihr das damals gedacht, als wir uns zum ersten Mal hier so zusammengefunden haben?
Naja, also man kann, glaube ich, sagen, dass wir ja alle drei mit den Projekten so an den Start gegangen sind, dass das irgendwann der Fall ist. Und jetzt zuletzt, sage ich mal so, mussten wir noch ein bisschen auf David warten. Und Benny ist fast so langweilig, dass er gerade sogar eine kleine Sportpause macht. Aber freut mich, ja.
Ja, also ich finde es auch faszinierend. Vor allem sind wir ja auch alle bei relativ mehr oder weniger großen Marken angekommen mittlerweile, was ja echt schon beeindruckend ist. Und das zeigt ja auch, was einfach so ein bisschen Hartnäckigkeit von uns allen so zeigen kann. Und Sportpause ist auch relativ, möchte ich meinen, weil, die ersten 6 Monate jetzt gerade bei mir sind jetzt wenig Sport, aber ab Januar schlage ich mich wieder voll ins Geschehen.
Ich dachte schon, dass David jetzt damit anfängt, das ist das erste Mal seit x Jahren, dass unser alle drei Vereine in Lagen sind, in denen wir uns zufrieden wählen. Aber
das wüsste ich.
Bis dahin fließt noch einiges an Bier durch die Weltins-Arena, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Aber das Schöne, was wir geschafft haben, auch über, also bei drei unterschiedlich großen Medienkonzernen, ne? Also zusammenarbeiten wollen wir irgendwie nicht. Aber funktioniert auch super. Und das Schöne ist, wir werden jetzt natürlich ganz ausgiebig wieder unsere schöne XXL-Saisonvorschau machen, auf die ihr euch alle ja jedes Jahr immer so extrem freut. Und das Schöne ist, nur weil wir jetzt im Journalismus sind, heißt das natürlich nicht, dass wir jetzt irgendwie Ahnung davon hätten. So. Aber wir geben uns trotzdem Mühe. Und dann würde ich mal sagen, David, ihr wisst ja, Bückerinho ist ein viel besserer Leiter durch diese ganzen Podcasts und dementsprechend spiele ich jetzt.
Ergreife ich das Wort.
Ja, spiele ich jetzt den Pass oder schlage die Flanke zu dir hinüber.
Ja, ich nehme die Flanke dankend an und befinde mich ja zwischen euch. Irgendwo zwischen Duisburg und Berlin liegt dann auch noch Marburg. Und genau von hier aus reiten wir jetzt so ein bisschen dadurch, was hier in der Bundesliga-Tabelle, in der Abschlusstabelle der letzten Saison so passiert ist und blicken voraus auf die Spielzeit 2025-26. Es wird die 63. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse in dieser Form. Und wir blicken jetzt einfach mal drauf, in umgekehrter Reihenfolge, wir starten bei den Bayern und nehmen am Ende natürlich die beiden Aufsteiger mit rein. Aber bevor wir das Ganze tun, wir haben das wieder jeweils aufgeteilt. Das heißt, wir stellen nacheinander fokusmäßig eine Mannschaft vor und dann diskutieren wir drüber, wie es so läuft. Ganz wichtig, bei Instagram werdet ihr dann in den nächsten Tagen noch unsere Tabellentipps sehen. Nicht nur von uns dreien, sondern natürlich auch noch von vielen weiteren aus unseren, was ist eigentlich die Mehrzahl von Kosmos? Egal. Jedenfalls. Auf der anderen Seite noch der Hinweis, dass ihr gerne in unser Tippspiel mit dazukommen könnt, wenn ihr schnell hört, heute kicktipp.de/onthepitch-bully. Und dann seid ihr da am Start und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein, verlieren keine Zeit und hoffen, dass wir die 1,30-Marke einigermaßen einhalten mit dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München, der seit langem mal wieder sehr, sehr deutlich in der Favoritenrolle steckt und sich wenige trauen, gegen die Bayern als Meister zu tippen. Warum, David?
Also erstmal vielleicht Kosmos, da gibt es keine Pluralform. Ich habe gerade gegoogelt tatsächlich.
Vielen Dank.
Ja, kommen wir zum FC Bayern. Vielleicht ein kleiner Rückblick zu unserer Saisonrückschau. Mir ist da hinterher aufgefallen, dass wir doch, oder vor allem ich, die Vereine hatte, die ich doch ziemlich zerpflückt habe, dass ich da sehr negativ drauf war, auch wenn ich gute Argumente hatte. Ich hatte mir aber über den Sommer vorgenommen, okay, neue Saison, ich komme ein bisschen wieder runter, versuche die positiven Dinge zu sehen in jedem Verein. Und dann sah ich den Transfersommer des FC Bayern. Und da koche ich jetzt schon innerlich wieder ein bisschen. Insofern, scheiß auf die guten Vorsätze vor einer neuen Saison. Wir legen jetzt wieder richtig los. Bevor wir jetzt zu den einzelnen Transfers kommen, allgemein, der Sommer beim FC Bayern, es ging wieder ordentlich zur Sache, dass du, oder dass man sich, finde ich, immer wieder gedacht hat, was macht ihr da eigentlich? Oder vor allem, wie stellen sich die sportlichen Verantwortlichen in der Öffentlichkeit dar? Es wird ja häufig immer kritisiert, dass Bayern-Transfers oder insbesondere die Suche nach dem Linksaußen, die wurde ja überall geschrieben, du kamst ja nicht mehr dran vorbei. Und es wird sich ja immer darüber aufgeregt, dass da immer alles auseinandergepflückt wird. Aber die Bayern-Verantwortlichen, und da meine ich wirklich alle, die hatten in diesem Sommer so viel zu sagen, sie haben teilweise unterschiedliche Sachen gesagt, das fand ich auch witzig, in einem Verein macht man das ja so. Aber man muss sich doch nicht wundern, wenn die Beteiligten in der Öffentlichkeit zu jeder Personalie sich äußern, dass das direkt verwendet wird. Und das finde ich so schlimm, wirklich, wie gesagt, Max Eberl, Kalle Rummenigge, Uli Hoeneß, Herbert Heine, es ist wirklich schlimm, dass die nicht den Rand halten können. Egal zu welcher Personalie, das mal vorweggeschickt. Kommen wir mal zum Transfersommer. Was waren die Ziele? Ein zusätzlicher Innenverteidiger hat man mit Jonathan Tah geholt. Ich sage mal so, ist der jetzt ein krasses Upgrade zu Eric Dier? Das ist so ein bisschen mein Hot Take, gerade wenn ich die letzte Saison von Leverkusen gesehen habe. Und man hat bei der Club-WM gesehen, ja, Tah, seine Möglichkeiten sind auch ein bisschen begrenzt. Trotzdem, wenn du ihn ablösefrei kriegen kannst, nimmst du ihn. Aber ist die Abwehr jetzt so, und Tah und Upamecano werden ja die beiden Stamm-Innenverteidiger sein im Normalfall, kann man mit dieser Innenverteidigung die Champions League gewinnen? Würde ich mal ein großes Fragezeichen hintersetzen. Dann nächstes Thema links außen. Eigentlich das große Thema schlechthin die ganze Zeit. Hatte ja drei Spieler im Fokus. Das war einmal Barcola, Williams und jetzt fällt mir der dritte gerade nicht ein. Aber auf jeden Fall, die zwei waren ganz vorne. Williams hat ja Max Eberl selber gesagt, dass sie das Gehalt nicht bezahlen wollten. Ich verstehe allgemein diese Gelddiskussion nicht. Man überlegt ja jetzt nur noch Spieler zu leihen, wo ich mir denke, der FC Bayern macht jedes Jahr Rekordumsätze. Man hat bei der Club-WM abkassiert. Und dann wollen die mir erzählen, die haben kein Geld. Das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen so richtig. So, ja gut. Und Williams, das wäre ein Invest auf die Zeit gewesen. Ne, also junger Spieler, hat man nicht gemacht. Barcola, dachte ich mir, der wird niemals zum FC Bayern wechseln, wenn der beim amtierenden Champions-League-Sieger spielt, war vollkommen vergebene Liebesmühe über Wochen. Und jetzt hat man letztendlich mit Luis Diaz rund 70 Millionen Euro einen Linksaußen geholt. An dem hat man ja auch sehr lange herumgearbeitet. Wäre das schiefgegangen, dann wären die Bayern wahrscheinlich die Deppen des Sommers gewesen. Aber es ist halt, ja, es war mit dem Messer zwischen den Zähnen. Man musste es machen. Oder Max Eberl musste diesen Transfer ziehen. Aber das ist immer ein schlechter Berater. Er hat jetzt am Anfang bisher, er macht einen guten Eindruck, aber er ist schon 29. Er ist nicht die Zukunft und du hast massig viel Geld für ihn bezahlt. Und das hätte man nicht für Nico Williams beispielsweise auswählen können, verstehe ich nicht so richtig. So. Und dann, was war das noch ein Ziel? Ein Harry Kane-Backup gibt's bisher nicht. Zwischendurch hat man gesagt, Serge Gnabry wird es, was ich nie verstanden habe. Erstmal, Gnabry ist nicht mehr ansatzweise an dem Leistungsniveau. Und zweitens ist er ja alles andere als ein Mittelstürmer. Und die ganze Voltemade-Thematik will ich jetzt gar nicht aufgreifen. Das war auch alles albern von allen Seiten, was da kam. Ansonsten Tom Bischoff, ja gut, okay, aber ja. Ich war überrascht, wie gut die Saisonvorbereitung gelaufen ist. Die Bayern machen spielerisch einen guten Eindruck, das muss ich sagen. Aber all in all, um jetzt meinen Monolog auch mal abzuschließen, und mich interessiert ja auch sehr eure Meinung, ist der Kader besser wie in der letzten Saison? Insgesamt würde ich ganz klar sagen, nein. Werden sie damit die Bundesliga gewinnen? Bin ich mir ziemlich sicher, du hast es ja vorhin schon angeteasert. Aber sicherlich auch eher, weil die anderen sehr schwach sind, beziehungsweise sehr viele Umbrüche haben, werden wir ja gleich drüber reden. Aber auch nur ansatzweise an den Champions-League-Titel auch nur zu denken, Erst recht, wenn dann jetzt auch, der Kader ist ja sehr dünn, wenn dann auch noch wichtige Schlüsselspieler ausfallen sollten oder jetzt ja auch noch fehlen, wie Musiala beispielsweise. No chance. Sehe ich nicht. Und das ist sehr, sehr bitter, weil du gehst wieder total frustriert in diese Saison.
Punkt. Sie hörten einen Bayern-Fan, der noch nicht so ganz zufrieden ist mit dem, was da in München passiert.
Ich habe ja gesagt, ich koche innerlich.
Ja, ja, das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich bin gespannt, wenn dann das erste Mal der Ball rollt. Und das ist ja bereits jetzt am Freitagabend im Eröffnungsspiel gegen Leipzig der Fall. Ja, ich finde auch, die Bayern, wenn man jetzt rein an Titel denkt, ist das einzige Fragezeichen der DFB-Pokal. Bei der Bundesliga steht ein klares Ja, bei der Champions League steht bei mir ein klares Nein. Den Supercup haben sie gegen Stuttgart bereits schon geholt, aber den kann man natürlich auch recht schnell wieder abhaken, Benni. Was kannst du aus München-Sicht vielleicht noch ergänzen? Ich würde sagen, es ist die erste Saison seit 17 Jahren ohne Thomas Müller. Und das muss man auf jeden Fall auch, obwohl er dann nicht zwingend spielt, mal erwähnen.
Absolut, da geht auf jeden Fall auch viel Titelerfahrung verloren jetzt, wenn man sich anschaut, wer da den Verein verlässt, Thomas Müller. Ich würde jetzt auch einfach trotzdem mal einen Leroy Sané dazu nehmen, der ja auch in der vergangenen Saison eher positiv aufgefallen ist. Ich meine, Bayern stand ja auch vor einer Verlängerung von Leroy Sané. Hat sich am Ende dann dagegen entschieden, beziehungsweise haben sich nicht geeinigt und er ist dann jetzt zu Galatasaray gewechselt, aber auch eher weg. Ich kann da David nur beipflichten, was die Kommunikation gerade von einem Max Eberl angeht. Also ich durfte reichlich Artikel zerpflücken von Tobi Altscheffel und Christian Falk aus München über all das, was rund um Max Eberl passiert ist, rund um Nico Williams, rund um Florian Wirtz.
Heute gegen Wanner.
Genau, yeah, Wanner. Jetzt natürlich auch wenn du nicht darüber reden willst, muss man wollte Made erwähnen. Man kann nicht einerseits sagen, wir haben kein Geld mehr und dann sagen, na komm, wir gehen nochmal 5 Millionen hoch. Du machst dich unglaubwürdig und du hast schon die 70 Millionen von Luis Diaz angesprochen. Dann hast du ja auch offensichtlich bei Nico Williams absoluten Quatsch erzählt. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Und David, du hast es eben so schön gesagt, Jonathan Tah, man wollte einen zusätzlichen Innenverteidiger. Ja, man hat Eric Dier aber abgegeben. Und wir alle haben gesehen, was in den letzten Wochen der vergangenen Saison passiert ist. Nämlich plötzlich war Upamecano, Kim und ich glaube dann noch zwischenzeitlich mit Gelb-Rot Guerrero nicht am Start. Und der Laden hat gebrannt. Das heißt, eigentlich bräuchte man immer noch einen Innenverteidiger. Genau, du hast schon gesagt, eigentlich braucht es noch einen Stürmer. Ich sehe auch wie ihr die Meisterschaft nicht unbedingt angefochten von irgendeinem anderen Team. Aber also so kann man international nicht angreifen und da wurde, ich glaube, nicht nur kommunikativ, sondern auch strategisch bisher einiges falsch gemacht. Und ich glaube, das hat, ich sag's schon die ganze Zeit, aber ich glaube, spätestens nach dieser Saison, wenn es bis dahin sich nicht was geändert hat, dann wird es auch Konsequenzen für einen Eberl haben.
Ja, und David will direkt reinspringen. Die Frage ist dann auch, was du an einem kalten Mittwochabend in Glasgow anstellst, wenn dir keine Innenverteidiger mehr zur Verfügung stehen.
Das ist richtig. Ich möchte nur noch einen Satz da hinzufügen. Die Spieler selbst sagen, der Kader ist viel zu dünn besetzt.
Harry Kane.
Harry Kane zum einen. Ich habe jetzt aber Josh Kimmich auch gehört und noch irgendjemand anders, die ähnliche Sachen gesagt haben. Also wenn die Spieler selbst sagen, dass der Kader zu dünn besetzt ist, also da würde ich doch als Sportdirektor, da würden mir sämtliche Alarmglocken angehen. Also nicht nur, wenn ich an Max Ebers Stelle wäre, würde ich die Situation des Kaders auch von selbst sehen. Mich wundert es eher, dass er es offensichtlich nicht tut. Keine Ahnung, aber wenn die Spieler das schon sagen und Führungsspieler, also dann verstehe ich wirklich nicht, was beim FC Bayern vorgeht. Man muss natürlich auch zu Max Eberl fairerweise dazu sagen, wenn der Vorstand das Geld nicht locker macht, kann er sich auch im Kreis drehen. Wir wissen ja nicht, was er da für Mittel bekommt oder auch nicht. Ne? Da muss man auch fair sein. Deswegen kritisiere ich ja auch dieses Gesamtkonglomerat. Aber Max Eberl ist da ganz vorne mit dabei und er ist wirklich, also man denkt nicht, dass der Mann eigentlich schon so lange in diesem Geschäft ist und eigentlich ja mit einer der großartigsten Manager in dieser Liga war. Und heute fragt man sich, was ist aus ihm geworden? Auch menschlich, er tritt arrogant auf, seine sportlichen Entscheidungen sind fragwürdig. Schade.
Ja. Benni, möchtest du uns noch einen Satz zu den Torhütern beim FC Bayern vielleicht sagen, was du da erwartest, was da diese Saison noch als Thema auf uns zukommt? Oder kommt da noch ein Drama hinzu, wenn Neuer doch nicht so viele Spiele abgeben will, wie er das versprochen hat? Wird das nochmal ein Thema oder nicht?
Meint ihr, das könnte nochmal Drama geben? Ich bin mir da unsicher.
Ich bin überrascht, ehrlicherweise. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht.
Ich ehrlicherweise auch nicht. Also, ehrlicherweise, ich verstehe den Gedanken, dass, also, ein Manuel Neuer sieht man auch, sehe ich auch ungern auf der Bank, ehrlicherweise, auch zum Ende seiner Karriere. Deswegen verstehe ich den Gedanken, aber ich weiß nicht, ob Manuel Neuer jetzt die Person wäre, die sich da beschweren würde mit 39 Jahren.
Nur weil er jetzt im Supercup jetzt auch nicht den schlechtesten Auftritt hingelegt hat.
Richtig, also er ist alles andere als außer Form oder in irgendeiner Weise nicht mehr in der Lage, auf der Linie zu glänzen.
Aber das macht's ja noch schlimmer. Das ist, David hat gerade was gedroppt, woran wir noch nicht mal gedacht haben. Und er hat absolut recht damit. Also noch mehr Alarm, ne? So eine Kacke.
Richtig.
Dann wird halt an dem kalten Mittwochabend in Glasgow Jonas Obig spielen. So, und wenn da einer durchrutscht, dann brennt die Bude wieder. So, Torwartdiskussion kommen wir nachher in Frankfurt nochmal drauf zu sprechen. Und wir sind gespannt, ob die Bayern dann an ihre beste Bundesliga-Saison seit 5 Jahren nachlegen können. Gucken jetzt aber auf eine Mannschaft, die wir letztes Jahr durchgehend, und das war immer schön, wenn man ein zusätzliches Attribut hatte, als amtierender Meister bezeichnen konnten. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. David Müller hat immer noch nicht die Meisterschale dahingetragen. Meister gewesen sind sie trotzdem. Aber jetzt ist der Umbruch eingetreten. Nicht nur den Trainer haben sie abgegeben, Xabi Alonso, sondern mutmaßlich ja auch den mit besten, perspektivreichsten Spieler, den der deutsche Fußball zu bieten hat. Florian Wirtz geht nach Liverpool und Jeremy Frimpong ist auch weg. Was geht jetzt in Leverkusen? Ist die Champions League das Ziel? Ist die in Gefahr? Wie sieht das Benny Schärp?
Ich glaube, die Champions League kann nur das Ziel sein, aber ich glaube, Lothar Matthäus hat absolut recht, wenn er sagt, er hat selten so einen Riesenumbruch bei einem Top-Team in der Bundesliga gesehen. Also nicht nur, dass der Erfolgstrainer und der Meistertrainer Xabi Alonso jetzt an der Seitenlinie bei Madrid steht, sondern du hast schon Teile aufgezählt. Also der Torwart, Radetzky ist nicht mehr da. Jonathan Tah, der Abwehrchef, ist nicht mehr da. Wir haben wen haben wir noch alles verloren? Wirtz natürlich, Frimpong, Kusunu, Chaka, der Kapitän damit ja auch, ne? Und gerade erfahrungstechnisch ist da so viel weggebrochen jetzt, plus natürlich das absolute Riesentalent und der Weltklasse-Spieler Florian Wirtz. Das ist brutal und ehrlicherweise wirkte das, was auf dem Transfermarkt da passiert ist, bisher eher wie: Wir machen jetzt den Leverkusen-Weg weiter, holen junge Spieler zu einem relativ teuren Preis, aber können die dann spätestens in 2 Jahren dann trotzdem wieder für mehr verkaufen. Aber jetzt dieser 1:1-Ersatz, ein Wirtz, so ehrlich muss man sein, den kann man nicht ersetzen. Ich habe gerade schon gesagt, Erfahrung, nicht nur Radetzky, sondern auch Tah und insbesondere Kapitän Xhaka. Plötzlich ist Robert Andrich voll im Fokus, als da vielleicht mit der einzige Führungsspieler in diesem Kader. So viele andere gibt's da nämlich gar nicht mit so einer massigen Bundesliga-Erfahrung, wie die jetzt andere Spieler gehabt hätten, wie ein Jonathan Tah zum Beispiel. Also da sind echt viele Fragezeichen. Der Pokal sah in Ordnung aus gegen Groß Asbach. Okay, 4-0, alles in Ordnung. Aber ich habe ehrlicherweise auch mit Ten Hag und dieser Truppe aktuell noch so ein bisschen mit mir zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob das für die Vizemeisterschaft reicht. Also um die Meisterschaft müssen wir nicht reden. Ich habe, glaube ich, am Ende Leverkusen auf 4 gesetzt. Ich glaube, sie werden auch irgendwie in der Champions League landen. Aber das wird eine richtige Herausforderung, gerade auch, weil mit Ten Hag auch ein Trainer kommt, der bei seiner Station davor bei Manchester United ganz und gar nicht überzeugen konnte.
Letztes Jahr waren die Leverkusener die zweitbeste Offensive der Liga. In diesem Jahr kommt es mir so vor, dass vor allem im Sturm die Namen noch recht ähnlich sind zu den Jahren davor. Ja. Aber ansonsten, gerade in der Verteidigung muss man sagen, ja gut, also Grimaldo-Flanken, die wird es auch weiterhin geben. Leverkusen hat letzte Saison die zweitmeisten Flanken überhaupt geschlagen. Aber die Frage ist am Ende, wie viele ankommen und auf welchen Köpfen. Patrick Schick hat jetzt in der letzten Saison auch nicht durchgängig so abgeliefert, wie man sich das sicherlich da gewünscht hat. Weiß ich nicht. Also Champions League auch, aber Vizemeisterschaft eindeutig. Auf jeden Fall würde ich da auch nicht mitgehen. David, wie siehst du es?
Muss man ja auch noch bei Victor Boniface abwarten. Ich glaube, der ist auf dem Radar von Milan, meine ich. Ich glaube, das habe ich bei der Saisonrückschau auch schon gesagt. Es ist sehr viel Risiko dabei und gerade auch bei den Neuzugängen Malik Tillmann, Gerald Kwanza, Ibrahim Maser, Marc Flecken, um mal ein paar zu nennen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ich bin auch so ein bisschen gehypt, ehrlich. Weiß Gott, kein Leverkusen-Fan, aber diesen Namen finde ich erstmal spannend. Und, wie gesagt, das, was ich schon, glaube ich, bei der Rückschau gesagt habe, Erik ten Hag hat was zu beweisen. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass es ihm hilft, dass viele dieser alten erfolgreichen Leverkusen-Garde gegangen sind. Weil er kann wirklich das Team aufbauen, was er will. Er wird nicht verglichen werden mit der Xabi Alonso-Zeit, weil da auch kaum noch Spieler da sind. Insofern hat der persönlich eine riesige Chance, erstmal persönlich sich zu verbessern, sein Image aufzupolieren als Trainer. Das kann ja so ein bisschen Ajax Amsterdam 2.0 werden. Ja. Und er hat eine unfassbare Chance, diese komplett neue Mannschaft jetzt wieder auf ein eigenes Niveau zu heben. Und also ich sehe in dieser Sache ehrlicherweise viele Vorteile, aber er muss es nutzen. Aber ich glaube, die Chance für ihn jetzt ist absolut ideal.
Mit vielen aussichtsreichen Talenten, Benny.
Ja, ganz genau. Also deswegen habe ich eben auch gesagt, irgendwie ist es ja auch wieder der Leverkusen-Weg. Und dieser Leverkusen-Weg, streng genommen, ist der, wie du David gerade eben schon richtig meintest, voll in einer Linie mit dem Ajax-Weg zum Beispiel. Also ich würde das tatsächlich ähnlich sehen. Also eine riesen Talentschmiede. Man kann dann auch sich aber im Gegensatz zu Ajax dann aber auch mal den einen oder anderen größeren Transfer leisten für eines jungen Spielers. Und deswegen, also irgendwie klingt das Ganze auch wieder relativ authentisch, was da in Leverkusen passiert. Das passt dann wiederum ganz gut mit Ten Hag zusammen. Und ich verstehe, was du meinst. Hyped ist vielleicht ein Wort zu groß, aber ja. Ich glaube nicht, dass wir jetzt schlechten Leverkusener Fußball sehen. Nur, dass da sehr viel, also es kann ein paar Wochen dauern, bis diese Truppe sich wieder gefunden hat. Da bin ich schon von überzeugt.
Ja, ich denke, darauf wird es am Ende auch hinauslaufen und die Namen klingen wirklich erstmal unspektakulär, aber ich glaube, beim genaueren Hinsehen kann man da wirklich mal ins Staunen geraten. So ist es mir zum Beispiel bei einem Testspiel gegangen, als ich Axel Tape, ganz jung, gerade erst 18 geworden, hinten rechts, glaube ich, gesehen habe. Der hat da ganz schön rumgewirbelt. Ich glaube, auf den zum Beispiel, wenn er fit bleibt, das ist ja auch immer ganz wichtig, kann man sicherlich mal ganz genau gucken. Haben wir sonst noch was zu Leverkusen zu erzählen? Sonst springen wir einen weiter. Die beiden schütteln mit dem Kopf und dann sind wir bei der Frankfurter Eintracht angelangt, wo die Frage über allem steht, ist es die Vizemeisterschaft oder sind wir dann doch etwas pessimistischer? Der erste Gegner ist Bremen, bei Leverkusen übrigens Hoffenheim, das haben wir gar nicht erwähnt. Und in Frankfurt ist es so, dass da auch natürlich eine Achse weggebrochen ist. Wir hatten mit Tuta jemanden, der nach Saudi-Arabien gegangen ist. Damit kann man sich natürlich nicht zwingend anfreunden, sollte man auch nicht, meiner Meinung nach. Aber nun ist das die Entwicklung im Fußball. Mit Matanovic ist ein Stürmer gegangen, der glücklos geblieben ist. Das ist durchaus verständlich gewesen. Und dann hat Markus Krösche wieder gekocht. So, Hugo Ekitike, 90 Millionen nach Liverpool und jetzt dann eben auch in dieser Woche dann offiziell geworden und verkündet, der Kapitän, der Langjährige, ist gegangen seit 2012 mit Unterbrechungen im Trikot der SGE. Kevin Trapp ist nicht mehr, und das war ja schon mal der Fall, aber diesmal ist es dann wohl endgültig, Eintracht-Spieler. Auf der anderen Seite ist der Hype relativ groß gewesen, zumindest zu meinem Empfinden beim Trainingsauftakt, um Johnny Burkhardt, der nur durch Timmy Chandler Konkurrenz im Autogrammeschreiben in der Länge durchbekommen hat. Und ein Ex-Amine, Litz Doan, der aus Freiburg kommt und tatsächlich in den ersten Saisonspielen und dem DFB-Pokal zum Beispiel gleich mit 2 Toren brilliert. Christensen ist fest hinten drin, das ist jetzt auch dann in Vertragsmasse gegossen worden und dann auf der anderen Seite muss natürlich jetzt wieder die Torwartfrage geklärt sein, weil die große Frage war ja in der letzten Saison, Trapp oder Kauer. So, das war natürlich dann im Endeffekt ein bisschen glücklich für die Frage, dass sich der Brasilianer dann doch noch verletzt hat, dass Kevin Trapp im Saisonfinale im Tor gestanden hat. Jetzt ist Zetterer aus Bremen gekommen und der hat natürlich jetzt auch erstmal den Anspruch, ich will hier die Nummer 1 in Frankfurt sein. Kauer Santos immer noch verletzt, spielt aber in internen Trainingsspielen wieder eine ganz gute Rolle. Das kann also nochmal zum Problem werden und haben wir im Endeffekt die gleiche Frage wie letztes Jahr. Das kann auf jeden Fall spannend werden. Ansonsten lief die Vorbereitung gut. So ein paar haben noch ein bisschen Probleme an der Wiederkehr, also Götze, Theat, für den sieht es aber ganz gut aus, Giri. Und ja, die Eintracht ist jetzt das erste Mal über die Liga in der Champions League mit dabei. Die Kapitänsfrage ist mit Robin Koch beantwortet worden, der hoffentlich, ich glaube, sich nach dieser Saison wirklich auch festspielen kann in der deutschen Nationalmannschaft. Wenn er das nicht sowieso gemacht hat, kann der auf jeden Fall zum Stammverteidiger bei der WM werden. Zumindest ist das sicherlich sein persönliches Ziel, als Kapitän einer deutschen Champions League Mannschaft durchaus auch kein unrealistisch ist. Jonathan Burkhardt für mein Empfinden in den ersten Spielen etwas blass geblieben, weil er gerade gegen tiefstehende Gegner, wie bei der Eintracht ja generell auch letztes Jahr gesehen, immer wieder Probleme hat, da in Szene gesetzt zu werden. Aber auch dem geben wir Zeit, wie das ja bei allen Offensivkräften da in Frankfurt immer der Fall gewesen ist. Und ansonsten muss man sich, glaube ich, so ein bisschen Sorgen machen um die zweite Reihe, weil ich glaube, in der Breite ist die Eintracht dann zumindest, wenn man mal von der Offensive absieht, vielleicht nicht ganz so gut aufgestellt, wie man sich das wünschen würde, für die Breite an Wettbewerb, die man spielen muss. Wer möchte beginnen? Widerworte.
Bitte.
David. Okay, keine Widerworte. Möchte vielleicht hinzufügen, das, was du mit dem zweiten Anzug gesagt hast. Es wird ja gerade in der Offensive eine riesige Rolle spielen. Du hast hier Wahi und Batshuayi aufgeschrieben, die ja wirklich in der letzten Saison eigentlich ja kaum Input geliefert haben. Und ich glaube, das wird auch der entscheidende Punkt sein, ob die Frankfurter Eintracht, und viele tippen das ja, ob die um die Vizemeisterschaft spielen. Und ich glaube, es gibt da durchaus eine realistische Chance. Ich glaube, irgendwo, ich glaube, jemand vom Rasenfunk hat Frankfurt sogar als deutscher Meister getippt. Das fand ich dann doch ein bisschen wild. Aber also, die Frankfurter Eintracht hat, sage ich mal so, im Kampf der 2, 3, 4, 5, 6 Platzierten, glaube ich, die größte Chance, auf Platz 2 zu gehen. Wie schon seit Jahren nicht mehr. Und insofern, ja, werden sie das. Die Chancen sind einfach sehr groß. Schließen wir es ab. Punkt. Benny, was denkst du?
Also ich hoffe, das hast du jetzt nicht gerade schon erzählt, weil ich nur, dich nur gerade bruchweise verstanden habe.
Also,
aber ich glaube, du hast Wahi.
Ich habe nur Rasenfunk gehört.
Ich glaube, du hast Wahi nur kurz angesprochen. Deswegen würde ich einfach nur mal ein paar Namen rausziehen, weil genau die Spieler bekommen in Frankfurt in der Regel eine längere Zeit, um klarzukommen, um sich einzuspielen, um auch im jungen Alter tatsächlich früher oder später dann auch zur Mannschaft dazuzustoßen. Und deswegen, ich glaube, viele Spieler sind jetzt einfach über die letzte Saison auch ein Jahr einfach reifer geworden. Also ich denke da an einen Højlund, ich denke da an einen Usun insbesondere. Ich denke aber irgendwie auch an einen Wahi, der mittlerweile in Deutschland angekommen ist, der auf dem, glaube ich, immer noch viele Hoffnungen und Vorschusslorbeeren auch immer noch irgendwie liegen. Und ich glaube ehrlicherweise, dass Wahi jetzt in dieser Saison auch eine wichtige Rolle spielen kann. Also dieser Schatten, Ekitike ist jetzt eben, also er ist jetzt nicht mehr im Schatten von Ekitike. Er hat jetzt grundsätzlich mehr Möglichkeiten da vorne. Und ich hoffe, er nutzt diese Chance, weil wenn, dann kann da vorne auch so ein kleiner Konkurrenzkampf ausbrechen und vielleicht kann sich dann auch Batshuayi wieder beweisen. Also viele spannende Namen. Ich glaube, mit Doan hat man da, glaube ich, zwei richtig solide Transfers gemacht, die beide auch, glaube ich, wirklich von Anfang an stabil performen werden. Da mache ich mir aber bei beiden keine Sorgen. Und wenn das so stattfindet und wenn auch junge Spieler wie die ich eben genannt habe, so langsam noch ein Stückchen mehr zünden, dann kann auch ein Ekitike vergessen werden. Und ich weiß nicht, ob es um die Vizemeisterschaft geht, aber irgendwie rechne ich auch in diesem Jahr mit der Champions League.
Ja, ich glaube, da sind es tatsächlich wieder einige Spiele, wo man sich denkt, oh Gott, also es ist mal wieder die Diva vom Main. Also was haben wir da letztes Jahr auch für merkwürdige Spiele gesehen? Also ich erinnere mich an ein Spiel gegen Union, was sie zu Hause herschenken wie sonst was. Also teilweise echt rätselhaft, auch gegen Wolfsburg schlecht ausgesehen. Das war schon manchmal auch fragwürdig, aber naja, die ein oder andere magische Nacht wird es geben, auch wenn der Wettbewerb diesmal nicht Europa League heißt. Und hinten drin gibt es auch ganz interessante Namen, denn mit Nene Born und Namdi Collins haben wir ja auch zwei U21 Finalteilnehmer, die sich dieses Jahr sicherlich auch nochmal in die Startelf spielen wollen. Und da macht auch die Abwehr ganz viel Spaß bei der Eintracht. Mal gucken, wie es dann läuft. Ansgar Knauf, einer der wenigen, der noch von dem Euroleague-Triumph übrig geblieben ist. Joker-Rolle, viel mehr wird dann auch irgendwie da nicht drin sein. Es wird interessant vom Personal her und wir sind gespannt, welche Tabellenposition am Ende dabei rumspringt. Und dann würde ich sagen, kommen wir von Frankfurt zu Borussia Dortmund und der BVB hat einen echten Wackelstart hingelegt. Bei Rot-Weiß Essen gerade so den Einzug in die zweite Pokalrunde geschafft. Zum Auftakt geht es ans Millerntor und da kann ja Dortmund fast schon glücklich sein, dass St. Pauli in der Geschichte der eigenen Bundesliga-Historie noch nie ein Topspiel gewonnen hat. Dann wird ja zumindest der Start für den BVB kein ganz so schlechter, David.
Ja, Borussia Dortmund. Was sagt man über den Transfersommer von Borussia Dortmund? Das Schöne ist...
Gut, wir gehen zur nächsten Mannschaft.
Das Gute ist, die Schwarz-Gelben schaffen es ja wirklich, die Bayern an Lächerlichkeit zu übertreffen. Und das ist, sage ich als Bayern-Fan, sehr schwierig momentan. Die Sache ist, also ich werde bei BVB ähnlich nicht schlau wie bei den Bayern. Wir schauen mal auf die Zugangsseite. Joe Bellingham, 30 Millionen Euro. Jan Couto hat man jetzt fest verpflichtet, hat sich jetzt natürlich blöderweise verletzt. Gute Besserung erstmal an der Stelle. Gut, und Daniel Svensson und Patrick Drewes. Gut, nice to have. Sie haben natürlich jetzt auch nicht so viele Spieler abgegeben. Gittens, gut, Koulibaly, Moukoko, Wettchen, Lotka, Ramay, Ihr wisst, wen ich meine. Chukwuemeka. Oh Gott, das wird heute nichts. Man muss dazu sagen, liebe Community, es ist 21.35 Uhr. Gehen die komplizierten Namen nicht mehr so einfach über die Lippen. Aber man konnte ihn nicht fest verpflichten. Aber man muss ja dazu sagen, einen wichtigen Transfer hat der BVB ja getätigt. Ihr werdet es ja alle sicherlich gelesen haben. Die 11 Millionen Euro teure Küche fürs Westfalenstadion. Also, man kann ja dem BVB nicht vorwerfen, dass sie nicht investieren, auch nicht in Infrastruktur. Nur, ich glaube, dass die Küche selbst jetzt nicht prädestiniert dafür ist, Tore zu schießen. Vielleicht wären Niki Süle und Nico Schlotterbeck jetzt mit Edelstahl Bratpfannen verteidigen, keine Ahnung. Aber so werden sie den Gegnern sicherlich nicht die Suppe versalzen. Versteht ihr? Ne?
Weltklasse.
Insofern, beim BVB, Lothar Matthäus hat, du hast von Benny ihn gelobt. Normalerweise stimme ich Lothar Matthäus in den meisten Dingen auch zu, aber ich glaube, er hat jetzt gesagt, er traut dem BVB mindestens die Vizemeisterschaft zu. Und das Geile war, ich habe dann in dem Beitrag in die Kommentare geguckt und darunter die ganzen BVB-Anhänger, die selber gesagt haben oder gefragt haben, ob es Lothar eigentlich gut geht. Also, das ist ja wirklich witzig, dass da die überwiegende Mehrheit der Fans selber sagt, ey, sag mal, ja klar, mit Sicherheit. Und auch da verwundert mich absolut die sportliche Führung. Hans-Joachim Watzke, Sebastian Kehl, von dem man dann überall Urlaubsbilder im Ferienflieger sieht und sich fragt, kommt vielleicht noch irgendwas? Also, wenn der BVB noch irgendwas macht, werden sie in dieser Saison den Löffel abgeben. So, und das war jetzt der letzte Küchenwitz für heute Abend. Was denkt ihr?
Gut, dann melde ich mich. Also, ich melde mich einfach mal direkt aus der Berliner Hauptstadt mit einem Artikel, der nämlich heute Abend erst erschienen ist, weil Dortmund steht vor einem Triple-Header-Transfer. Und da geht es übrigens auch und unter anderem um Kani Chukwuemeka, der wohl vor einer Rückkehr steht, was wahrscheinlich ein Leihgeschäft mit Kaufoption wäre, weil es sind gerade halt astronomische Summen im Raum, was solche Spieler angeht. Die kann halt ein Borussia Dortmund nicht bezahlen. Sonst auch noch hier der Chelsea-Spieler Aaron Anselmino, der 20-Jährige, der vor einer Verpflichtung steht. Und der dritte ist, jetzt muss ich selbst suchen, das ist Fabio Silva von Palmeiras, ist es, glaube ich. Also drei Spieler, die da wohl auf dem Weg nach Dortmund sind und früher oder später jetzt wohl zu Dortmund wechseln wollen. Das heißt ja offensichtlich, dass gerade was passiert. Ich hatte auch den Eindruck, wow, die Sommerpause für Sebastian Kehl ging offensichtlich doch ein bisschen länger. Aber ja, also wenn da jetzt wirklich nochmal ein bisschen Schwung reinkommt und wenn jetzt Chukwuemeka, da stand es ja auch im Raum vorher und dann hieß es, nein, der Transfer ist unmöglich. Das wäre natürlich auch nochmal ein Spieler und solche Spieler, die können Dortmund auch in der Breite und gerade offensiv auch wirklich gebrauchen. Und wenn da wirklich nochmal ein bisschen was reinkommt, sind wir doch mal ehrlich, also man sieht da jetzt keinen Zweitplatzierten so weit vor den anderen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das zumindest ein Kampf wird unter verschiedenen Teams. Und da sehe ich dann Leverkusen, Frankfurt und im Zweifel, wenn alles stimmt, eben auch Dortmund. Weil, David, du hast eben schon richtig gesagt, wenig Leistungsträger abgegeben, bis auf Gittens. Und jetzt noch ein paar Ergänzungen, es ist nicht unmöglich.
Es ist aber auch eigentlich ein geiler Kader, wenn man sich's mal anguckt. Also kann ich mir da niemanden vorstellen, der nicht irgendwie so ein paar Champions-League-Minuten aushalten kann. Und die gibt es ja dann doch beim BVB. Ja. Auch wenn es über lange Strecken in der schwächsten Saison seit 2017, 2018 lange anders aussah. Drittbeste Offensive. Vorne muss man gucken, ob Adeyemi irgendwie nochmal eine gute Saisonphase findet oder nicht. Ob man sich vielleicht noch wen von außen irgendwie dazu holt. Mal gucken, was jetzt auf dem Transfermarkt eben noch passiert. Also ich sehe das schon so, weil das, ich meine, es hat letztes Jahr geklappt, dann klappt es dieses Jahr im Zweifel auch mit dem Champions League Einzug. Aber der Kampf ist, glaube ich, ähnlich wie im letzten Jahr, dass es um Platz 3, 4, 5 lange eng bleiben wird. Und die Frage ist, ob Platz 2 dieses Jahr in diesem Kampf mit drin ist, im Kampf, also eng beieinander zu sein, oder eben, ob sich da jemand absetzen kann. Oder ob es am Ende nur um Platz 4 spannend wird, kann natürlich auch sein. Das vermag ich nicht einzuschätzen, aber ich bin bei Dortmund eigentlich immer ganz guter Dinge und ja, vertraue denen das an, dass sie wieder in die Spur kommen.
Mhm. Um vielleicht da noch hinzuzufügen, Benni, beim nächsten Mal, wenn du so brandheiße News darfst, darfst du mich gerne in meinem Redeschwall unterbrechen, weil mit deinen Transfer-News ist jetzt meine halbe Argumentation weggebrochen. Muss ich zugeben. Ja, okay. Also, wenn da noch was passiert, sieht es natürlich schon ganz anders aus. Und ihr habt ja auch vollkommen recht. Es ist ja da oben alles offen. Aber gut. Lothar Matthäus hat gesagt, mindestens die Vizemeisterschaft. Und ich glaube, da sind wir uns einig, um die Meisterschaft, weiß Gott, wird der BVB.
Ja, absolut. Genau so ist es. Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Und dann kommen wir, ja, ich verstehe es zwar nicht, weil Mitch Kniat ist in der Verlosung relativ schlecht weggekommen, zum Trainer des Jahres, zum Trainer der letzten Saison, Julian Schuster, als Nachfolger von Christian Streich einen richtig guten Start in Freiburg hingelegt. Der SCF wird wieder in Europa unterwegs sein, startet seine Saison gegen Augsburg. Und Benni, da hat sich ein bisschen was auf dem Transfermarkt getan, aber darf man denn positiv gestimmt sein, dass man jetzt durch einen Doan-Abgang zum Beispiel nicht komplett geliefert ist?
Ich finde schon. Also auch, und das auch, weil man gar nicht so sehr in der Freiburger Manier verdammt viel Geld von den 21 Millionen von Doan wieder reinvestiert hat. Das passiert ja eigentlich bei Freiburg eher selten. Meistens kluge, günstige Transfers, auch gern mal ablösefreie Spieler, aber da hat man sich ein paar Spieler richtig was kosten lassen. Auch mal einen zweistelligen Millionenbetrag für Yuito Suzuki, der ja aus Brøndby kam, der Japaner im Mittelfeld, der da ein bisschen Konstanz reinbringen soll. Aber dann eben auch so Spieler wie Scherhand jetzt aus der zweiten Liga, Matanovic, über den haben wir eben schon gesprochen, der jetzt bei Freiburg spielt. Das sind Spieler, die in der Breite auf jeden Fall einem Team Freiburg Halt geben. Gerade Suzuki bin ich sehr gespannt, der bei Brøndby echt eine wichtige Rolle gespielt hat. Dann kam jetzt noch Philipp Treu dazu, der ja aus St. Pauli auch verpflichtet wurde, stabiler Außenverteidiger. Also ich würde sagen, wieder Freiburg-Transfers, aber sich ein bisschen mehr getraut, auch was das Finanzielle angeht. Ob jetzt ein Doan 1:1 ersetzbar ist, weiß ich nicht. Aber also Julian Schuster, es ist wirklich unfassbar, ne, dass der hier wirklich, Christian Streich fast 1, also was heißt 1:1, er hat die drittbeste Saison der Vereinsgeschichte jetzt hier geholt in seiner ersten kompletten Freiburg-Saison. Es geht halt so weiter wie bisher, noch dazu. Wir müssen nicht über Vincenzo Grifo reden, der Jahr für Jahr einfach unter den besten Scorern der Liga ist. So ein Mann, der ist einfach sowieso immer sau wichtig. Deswegen, ich mache mir um Freiburg keine Sorgen. Ich glaube, in dieser ersten Liga, die wir gerade haben, wird Freiburg auch in dieser Saison wieder gute Chancen haben auf das europäische Geschäft. So weit nach unten werden sie nicht durchgereicht werden. Ob es nochmal für so eine Platzierung reicht, glaube ich nicht.
Ja, und das Ganze läuft durchaus sehr, sehr ruhig ab da in Freiburg und das ist nach wie vor äußerst überzeugend, David.
Ja, absolut. Man darf natürlich eine Sache nicht vergessen, ne? Dreifachbelastung auch wieder in diesem Jahr. Und man hofft ja auch aus deutscher Sicht immer so ein bisschen, dass wir europäisch ja in der Gesamtheit auch was reißen und nicht nur die Mannschaften, die ganz vorne mit dabei sind. Insofern hoffe ich, dass die Freiburger da auch ihrer Verantwortung gerecht werden. Aber du hast die Transfers schon angesprochen, die sind, sag ich mal, Freiburg-like. Ja, da macht sich niemand verrückt, das geht alles seiner Wege und insofern habe ich zumindest, was die Bundesliga angeht, ich glaube, da haben wir uns doch schon seit Jahren abgewöhnt, um bei Freiburg irgendwie Sorgen zu machen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und dann hoffen wir natürlich auf das ein oder andere schöne Event in Europa League, neben dem VfB Stuttgart, da die zweite Mannschaft, also zweimal Baden-Württemberg vertreten. Und vielleicht, ich erinnere mich zum Beispiel immer an solche Spiele gegen, in Lens war das, glaube ich, wo sie das Ding noch in der Verlängerung gezogen haben. Irgendwas war da doch, hat da klingelt irgendwas in meinem Hinterkopf. Auf solche Abende kann man sich mit dem SC Freiburg freuen und dann ist es irgendwann vielleicht dann doch nicht so unspektakulär, als das RTL auch mal nicht Stuttgart zeigt, Benni.
Absolut. Und ich habe übrigens noch einen Transfer vergessen, nämlich Cyriaque Irier, der ja, Mann aus Burkina Faso, der ja aus Troy aus Frankreich jetzt kam, auch mit Riesenvorschusslorbeeren, ich glaube 8 Millionen gekostet, 20 Jahre. Das ist, glaube ich, wieder so ein Spieler, den man auf dem Schirm haben kann für eine gute Saison oder auf jeden Fall für eine Überraschung da vorne. Auch wieder hier, typisch Freiburg eigentlich.
Ja, absolut. Der erste Gegner ist dann Augsburg und ich finde, das ist ja dann auch fast schon ein ganz besonderes Duell für die Bundesliga. Aber ja, würde ich sagen, kommen wir doch mal auch zum nächsten Club. Ich glaube, da sind die Fragezeichen vielleicht etwas größer und das Fragezeichen ging schon ganz früh los mit dieser Saison. Es war ein ganz großes Terminspektakel beim FSV Mainz 05. Pokal in Dresden, gerade so durchgesetzt. Nadim Amiri ist am Ende die Person, die Mainz 05 in die nächste Runde schießt. Und das Termindebakel bestand daraus, dass man ja diese verdammte Conference League-Qualifikation aktuell noch spielen muss. Gerade vor der Aufnahme ist das Hinspiel in Trondheim zu Ende gegangen. Leider hat der FSV da kurz vor Schluss noch den 1:2-Treffer gegen sich kassiert und muss jetzt in der kommenden Woche zu Hause mindestens 2 Tore Vorsprung rausspielen, um dann ja nach dem Saisonauftakt gegen Köln auch den Europapokal festzumachen, über den man sich am Ende der Saison ja so dermaßen gefreut hat. Und wenn das jetzt in der Quali scheitert, wäre das natürlich sehr, sehr bitter. Sportlich gesehen hat man natürlich die Lebensversicherung verloren. Das ein oder andere Spiel in der letzten Saison lief für Mainz 05 nicht gut. Das hatte meistens einen Grund. Johnny Burkhardt stand nicht auf dem Platz. Der wird in dieser Saison auch nicht mehr auf dem Platz stehen. Zumindest nicht für Mainz 05. Für über 20 Millionen ist der jetzt zum Nachbarn, zur Frankfurter Eintracht gewechselt. Haben wir eben schon drüber gesprochen. Und dann muss man tatsächlich sagen, sind es einige Namen, die sich ja jetzt auch nicht mehr wiederfinden. Ajorg haben wir oft gesehen, Fernandes hat oft gespielt, Tom Kraus, da kann Benny wahrscheinlich fast am ehesten was zu sagen. Richter, der jetzt in Darmstadt tatsächlich schon eine recht prominente Rolle spielt, wie ich finde, und auf der anderen Seite dazugekommen ist Benedikt Hollerbach. Seines Zeichens natürlich umtriebiger Angreifer, auf den man sich verlassen will, der in Burkhardt-Manier dafür sorgen soll, dass es vorne weiter funktioniert mit dem Tore-Schießen. Über die Person an sich kann man natürlich sprechen oder halten von was man will. Ich halte nicht so viel davon. Noch ein oder anderen Neuzugang, aber tatsächlich auch in der Anzahl nicht so viel. Also neuen Außenverteidiger hat es gegeben. Die Vorbereitung ist gewohnt in Ordnung gelaufen. Es gab ein Unentschieden zwischendurch gegen Straßburg. Ja, ich glaube, diese Conference League Quali sorgt jetzt ein bisschen für sehr, sehr frühen Nervenkitzel in der Saisonphase, in der man eigentlich keinen Nervenkitzel braucht. Von daher undankbar und hoffentlich schlägt sich das nicht so auf die Liga nieder, wie wir das denn letztes Jahr in Heidenheim gesehen haben. Und wenn es ganz schlecht läuft, schlägt sich das ja in der Liga nieder wie letztes Jahr in Heidenheim und dann müssen sie nicht mal Europapokal spielen.
Ja, absolut. Also die größte Frage für mich ist immer noch, du hast gerade eben Benedikt Hollerbach angesprochen. 9 Tore in der vergangenen Saison, einer der wenigen Lichtblicke, kann man durchaus sagen. Aber also 10 Millionen für 9 Tore ist auch für ein Team wie Mainz echt viel Geld, ne? Da wird ein Burkhardt nicht 1:1 ersetzbar sein. Diesen Satz habe ich jetzt schon ein paar Mal bei anderen Spielern gesagt, der stimmt aber auch hier. Der Mainz-Kader in der Defensive sehr, sehr breit, aber sobald es, je offensiver es wird, umso mehr denkt man sich, wie soll das denn jetzt eigentlich für eine Bestätigung der Vorsaison reichen? Ich glaube, das wird eine relativ unspektakuläre Saison, die wir hier von Mainz sehen werden, wenn ihr mich fragt.
Und dann reicht es auch nicht, wenn man sich um 14 Uhr boxend vor diese Kurve stellt, oder David?
Ich finde diesen Kader, also erstmal nein, um auf deine Frage zu antworten, ich finde diesen Kader allgemein gar nicht so groß und auch von den Verpflichtungen her. Hollerbach war der einzig große Transfer. Ansonsten Außenverteidiger Casey Boss, den kenne ich nicht. 500.000 Melbourne Victory, keine Ahnung, was der kann. Oder ein Shop, ablösefrei von Sturm Graz 2. Und das war's. Also ich weiß nicht, ob man beim FSV auch spekuliert, ob man erst dann vielleicht noch mal guckt, ob man es überhaupt in die Gruppenphase der Conference League schafft und dann transfermäßig noch mal nachlegt. Möglicherweise, es wäre vielleicht ein logischer Schritt, dass sie sagen, okay, wenn wir es nicht in die Gruppenphase schaffen, müssen wir transfertechnisch jetzt auch nichts mehr machen. Und falls sie es doch schaffen, dann versuchen wir vielleicht noch mal 2, 3 Leihspieler meinetwegen auch zu holen. Weil so jetzt an sich sieht das irgendwie sehr, sehr dünn aus. Wobei, wie gesagt, das sieht ja jetzt nicht ganz so gut aus. Und es wäre ja wirklich crazy, weil ich meine, wann hat denn eigentlich die Conference League, seitdem sie besteht, für Deutschland eine große Rolle gespielt, wenn die Mainzer es jetzt nicht mal in die Gruppenphase schaffen. Das finde ich sowieso ein scheiß System. Warum denn jetzt deutsche Vertreter ja jetzt wieder noch Playoffs? Das war letztes Jahr ja genauso. Finde ich so bescheuert. Aber ne, stell dir mal vor, die Mainzer schaffen es nicht. Wir werden normal nie ein Conference League Spiel sehen wahrscheinlich.
Nee. Ja, davon ist auszugehen wahrscheinlich. Und Benni, würdest du dann mitgehen, dass sich, und müssen wir auf den nächsten Donnerstag warten, sich der Nebel noch etwas lichten muss?
Der Nebel muss sich noch lichten, ja. Was passiert denn mit Paul Nebel? Wir sind gespannt. Generell, was wir von dieser Mainzer Mannschaft erwarten können, keine Ahnung. David, du hast eben übrigens noch vergessen, Kawasaki kam noch ein Japaner mit einem wunderbaren Nachnamen. Übrigens jetzt im Sommer noch dazu, zu einem Kai Shusano, der ja hervorragend funktioniert hat, der Transfer. Ja. Und übrigens auch Ben Bobzin, ehemaliger Mainzer, ist jetzt mit 22 zurück, hat jetzt ein, zwei Auslandsjahre in Österreich verbracht, hat in Klagenfurt 9 Tore in 22 Spielen gemacht. Aber ja, wie das so ist mit den Übergängen von Österreich nach Deutschland, was den Fußball angeht, das ist nicht ganz so einfach. Also
Angst gehabt bei dem Satz.
Ich habe gerade auch selbst tatsächlich kurz überlegt, wo ich lande. Aber nein, wir können gerne über den Trainer von Hoffenheim zum Beispiel sprechen, aber auch über einige Spieler, die es in Österreich geschafft haben, aber es nicht rüber transportieren konnten nach Deutschland. Ich bin gespannt. Ich habe noch keinerlei Meinung. Ich spreche hier, glaube ich, wirklich von einem Platz in der Bedeutungslosigkeit bei Mainz.
Oh, ja, Bedeutungslosigkeit heißt nicht mal Conference League. Wir sind gespannt, ob es am Ende reicht mit dem Gruppenphasen- oder Ligaphaseneinzug. Es sind dann nur 6 Spiele und nicht 8. Das muss man im Vergleich zur Europa League und zur Champions League immer mal wieder sagen. Fest steht aber eins, gute Laune garantiert beim Karnevals-Fastnachts, wie auch immer ihr es wollt, Duell, denn Saisonauftakt gegen den ersten FC Köln, die dann ihre Bundesliga-Comeback feiern. Wir kommen zum nächsten Verein und sag mal so, die warten auf ihr Europa-Comeback, denn RB Leipzig, das erste Mal seit dem Bundesliga-Aufstieg, oder so schwach waren sie noch nicht, und das erste Mal seit dem Aufstieg nicht im Europapokal mit dabei. Zum letzten Saisonende 5-mal nicht gewonnen und zum Auftakt in München. Also man kann sich es auch anders vorstellen in Sachsen, David.
Auf jeden Fall, auch mit einem neuen Trainer, Ole Werner. Ich sag ehrlich, ich bin kein riesiger Ole Werner-Fan. Ich kann mir den bei Leipzig überhaupt nicht vorstellen, aber gut.
Ich auch nicht.
Habe ich hier gerade zwei gegensätzliche Meinungen gehört. Aber Benni kann ja gleich dazu was sagen. Spannend, auf jeden Fall. Vielleicht kurz zu den Transfers. Ja, Leipzig ist wirklich ein kleines Überraschungsei in diesem Jahr, weil, wie gesagt, man hat europäisch keine Verpflichtungen. Man muss es easy in die Champions League wieder schaffen. Eigentlich, theoretisch. Jetzt ist es natürlich so, das Personell muss noch abwarten, was passiert mit dem Xavi Simons. Das Pokalspiel in Sandhausen war ja auch ein wenig vogelwild. Und auf der Zugangsseite sind halt viele Namen, die du halt teilweise gar nicht kennst. Also gut, okay, Vermehren ist noch ein Begriff, aber ansonsten Romelu von Göztepe, glaube ich, gekommen. Diomande von Leganés. Bakayoko ist ein Begriff von PSV Eindhoven. Bansusi, Läufen, Maximovic, kenne ich alles nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber das muss nichts heißen. Max Finkgräfe vom FC kam auch. Wo ich die Leipziger beglückwünschen kann, ist zum Benjamin Šeško-Transfer. Also, wie Manchester United so unterbelichtet sein kann, für diesen Spieler 76 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Also, da musst du ja wirklich. Und da kann ich auch nicht mehr sagen, das sind die englischen Preise. Ich weiß, dass die Engländer einfach gefühlt 50% draufzahlen von dem, was man umgekehrt die Bundesliga bezahlen würde. Aber ich weiß, ja, invest in die Zukunft, aber ehrlicherweise sehe ich in Šeško, also er hat bei mir in der Zeit in Leipzig nie konstant gezeigt.
Der hat die ins Pokalhalbfinale geschossen, hallo, gegen Wolfsburg im Knallerspiel.
Ja, komm. Aber auf der anderen Seite, da passt er passt wahrscheinlich super gut zu diesem komischen Verein in England, der mal vielleicht der größte Verein der Welt war. Egal. Ansonsten, auf der Abgangsseite war halt nicht viel. Moriba hat sich nie durchgesetzt. Blaswig, weil es ja übrigens auch interessant ist, dass der zu Leverkusen gewechselt ist, ne? Haben wir vorhin gar nicht besprochen. Hm. Und halt Yusuf Paulsen war Kapitän. Auch zu erwarten. Ja, aber war sicherlich, wenn wir zum HSV ja gleich noch kommen, ist das ein guter Transfer. Insofern, ja. Leipzig, also, eine spannende Kiste, weil man nicht weiß, wohin es geht.
Ja, neuer HSV-Kapitän, genau, das meinte ich. Das war so ein bisschen skurril. Ja, weiß ich nicht. Also ich zähle, also ich wäre da auch recht ratlos, aber ich muss sagen, dadurch, dass man sich auf die Liga konzentrieren kann, hat man quasi keine Ausreden, nicht zu liefern. Also ich sehe das so, ohne Werner wird nicht viel Zeit gelassen. Wenn ich mir die Verteidigungskaderliste ansehe, muss ich sagen, es ist einwandfrei, das ist mega gut. Das kann auch locker eine Champions-League-Liga-Phase überstehen. Vorne wird es dann natürlich wackelig und vorne muss man gucken, oder im Mittelfeld ist die Auswahl durchaus in Ordnung und vorne muss man schauen. Es gibt ja einige, die da auf der Liste stehen, die in ihrer Karriere schon sämtliche Spiele gewonnen oder hätten gewinnen können. Aber wenn ich mir jetzt angucke, dass das Problem rund um Timo Werner gerade ist, dass er nicht mit seinem privaten Ferrari, sondern mit dem geleasten Whatever-E-Cargo-Auto da auf dem Trainingsplatz fährt und dass das einzige Thema ist rund um Timo Werner, weil da sportlich nichts passiert, dann ist das doch einfach auch nur schade, weil wir wissen alle, was Timo Werner mal konnte. David wird jetzt die Augen schließen und sagen, nein, er konnte noch nie wirklich viel, aber von den Namen her, also da wäre noch mehr drin und dann kann man auch gut und gerne wieder in den Champions League mitspielen, auch wenn sich das niemand von uns wünscht.
Ja, also erstens bin ich, was Ole Werner irgendwie angeht, auf der RB-Trainerbank weniger kritisch als ihr beide. Ich finde, er passt auf jeden Fall, ich finde, er passt besser ins Leipzig-System als jetzt ein Rose zum Beispiel. Und bin ehrlicherweise gespannt, gerade die jungen Spieler, die jetzt dazugekommen sind, Bakayoko, Diomande, Gomis, das sind ja alles junge, talentierte Spieler, die genau, vielleicht auch so einen Mann wie Ole Werner brauchen an der Seite. Ich weiß nicht, wie sein Englisch ist, weil es wird sehr international mal wieder bei RB, gerade in der Offensive. Aber ja, da sind auch viele Fragezeichen. Also Romulo, okay, 13 Buden gemacht in der Super League mit 23. Ich glaube, da ist noch ordentlich Potenzial. Aber Diomande, Bakayoko, Gomis, allesamt noch relativ wenig Erfahrung. Ich glaube, Gomis kam sogar aus der, wenn das der richtige ist, kam sogar aus der zweiten französischen Liga, aus der Ligue 2, hat da 20 Spiele gemacht oder so und 2 Tore. Also die müssen sich alle auf größter Bühne erst beweisen. Viele Transfers in die Breite für das Geld von Šeško war schon richtig. Jetzt auch Maksimović ist, glaube ich, ein sehr spannender Spieler. Aber man hat das Geld wirklich in die Zukunft investiert für 18-, 19-Jährige. Ne? Das irgendwie holt mir das wieder meinen Respekt ab, dass man jetzt auf diese 76 Millionen von Šeško so reagiert hat und eben nicht, okay, wir brauchen jetzt ganz dringend einen Topstürmer, was wieder irgendwie spannend, was die Truppe wieder irgendwie spannend macht und irgendeiner schlägt doch da wieder ein. Ich riech's doch.
Ja, irgendeiner schlägt da ein, aber auf der anderen Seite kann ja auch noch wer gehen, ne? Simmons, sage ich jetzt zum Beispiel mal, David.
Ja, auf jeden Fall. Und weil du das auch gerade mit den vielen jungen Spielern, die hatte Leipzig ja immer. Aber war das nicht im letzten Jahr auch genau das Problem, nämlich dass sie fast gar keine erfahrenen Spieler mehr hatten, beziehungsweise die erfahrenen Spieler nicht mehr den sportlichen Impact hatten, wie in den letzten Jahren zuvor. Und das hast
und jetzt sind sie nicht mal mehr im Kader.
Richtig.
Paul ist nicht mehr da. Hat Karriere beendet.
Ja. Ja. Und das hast du in diesem Jahr, ja, wenn du dir die Transfers anguckst, ja noch viel krasser. Ne? Also, wenn du da gar keinen mehr hast, das kann so eigentlich auch nicht funktionieren. Aber also mit der Qualität sollte es für die Champions League, muss es für die Champions League reichen, da sind wir uns einig. Aber ja, das Mannschaftsgefüge, ich habe nicht den Eindruck, dass Leipzig da irgendwie im Vergleich zur letzten Spielzeit draus gelernt hat, weil nur mit Jungen wirst du das auch nicht hinkriegen.
Ja, wir sind gespannt, schätzen es aber ja dann offensichtlich alle in Richtung Königsklasse ein, ne? So sehe ich das. Dann würde ich sagen.
Dirk Nowitzki, NBA-Star, kontrolliert, diszipliniert, ein Mann, der auf dem Spielfeld eigentlich nichts dem Zufall überließ. Doch dann das. Seine Verlobte wird in seiner Villa vom FBI verhaftet. Als gesuchte Betrügerin, als Hochstaplerin mit über 10 falschen Identitäten. Wie konnte das passieren? Und wie konnte er das nicht bemerken? Wie konnte er sich so täuschen lassen? Tatort Sport, der Nowitzki-Fall, eine Geschichte über Liebe, Lüge und die große Frage, was passiert, wenn du für alles trainiert bist, außer für das echte Leben? Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Kommen wir zum nächsten Verein, Werder Bremen. Die haben eine skurrile Woche hinter sich. Vor ein paar Tagen hat Horst Steffen, Michael etc. zur Nummer 1 erkürt. In Frankfurt ist Michael etc. auch die Nummer 1, aber nicht bei Werder Bremen. Der hat einen neuen Verein, ist jetzt bei Eintracht Frankfurt und Bremen zudem auch nicht nur den Torwart, sondern auch die zweite Pokalrunde verpasst, beziehungsweise verloren. Mehr dazu kann ich aus neutraler Sicht nicht sagen. Benni, mal wieder die Arminia.
Ja, richtig. In Bremen geht es wirklich und anders kann man es nicht sagen, drunter und drüber, was da gerade passiert, bevor das erste Mal die Bundesliga angepfiffen wurde in dieser Saison, ist wirklich heftig. Also nach diesem 1:2 gegen Bielefeld hätte man Marco Friedl als Werder Bremen am besten das Mikrofon abstellen sollen, als er gemeint hat, wenn wir jetzt hier keine Spieler holen, dann brauchen wir uns gar nicht wundern, warum es nicht läuft. Weil das, was auf der Abgangsseite passiert ist, dass jetzt der mit Zetterer natürlich der Stammkeeper weg ist, Duxch, die Lebensversicherung als Stürmer, ich glaube, nur ganz wenige Spieler waren in den letzten Jahren per Torbeteiligung besser in der Bundesliga, nur Harry Kane und Guirassy, glaube ich. Da bricht einfach ein Haufen weg und ja, Berg natürlich auch, der jetzt fehlt. Danke, David, fürs Aufmerksam machen. Und jetzt holt man eben als Stürmerersatz, ehrlicherweise greift man da richtig tief in die Tasche, Mbangula, Juve jetzt in der vergangenen Saison vor allem eigentlich von der Bank gekommen, auch da immer mal wieder gefährlich geworden. Aber auch wieder ein Mann, wo man nicht ganz genau weiß, ob der jetzt in dieser Saison schon direkt hilft. Wo man die Frage stellen kann, kann der jetzt einen Duxch in der Offensive ersetzen und muss da nicht bei Werder Bremen in dieser Mannschaft noch viel mehr passieren? Also gerade auf der Torwartposition denke ich mir gerade, was ist das denn? Ich habe ganz viele Fragezeichen. Und also bei Bremen sehe ich wirklich, ich will nicht sagen, ich sehe schwarz, aber wenn ich jetzt auch in die Offensive gucke, auch ein Kicke Top, den man vor der Saison mit großen Vorschusslöbern von Schalke geholt hat, hat dann irgendwie doppelt im DFB-Pokal in der ersten Runde getroffen, glaube ich. Danach aber auch nie so richtig das abrufen können, was er bei Schalke noch abrufen konnte. Also da fehlt's in der Breite, da fehlt's im Tor aktuell komplett. Mit Horst Steffen müssen wir nicht drüber reden. Elversberg Top-Job gemacht, aus der vierten Liga in die zweite gewürdet, fast sogar in die erste. Aber auch für ihn ist erste Liga komplett Neuland. Hab keine Ahnung, wo Werder Bremen am Ende der Saison steht. Tendenziell würde ich sagen, es wird ein Mittelfeldplatz.
Ja, ich habe rund um das Arminia-Spiel logischerweise auch mit dem einen oder anderen Werder-Fan gesprochen oder auch ja die ganze Woche vor dem Pokalspiel mit Werder-Fans in Helsinki verbracht und immer mal das ein oder andere drüber verloren. Also erstens, was ist das überhaupt für eine Saisonvorbereitung? Also die einzigen beiden Erfolge sind gegen FC Verden 04 und Kickers Emden eingefahren worden und sonst gar nichts. Unentschieden gegen Parma, ja gut, aber also irgendwie, also das war ja von Beginn an irgendwie nicht so ganz das, was man sich vorgestellt hat. Horst Steffen will ich keinen Vorwurf machen, für den ist das komplett neu, weil guck mal, wie die Bubble in Elversberg ist und allein schon bei der Deichstube arbeiten mehr Leute als jemals für das Tageblatt in Elversberg geschrieben haben. Egal, also, ja, weiß ich nicht. Also, die letzte Saison, da musste ich mir fast die Augen reiben. In der Bundesliga 8 Spiele ungeschlagen in den letzten Spielen. Da muss man, also, ich will jetzt nichts hier an die Wand malen, aber da muss man sich fast hüten davor, dass man aus den ersten 8 überhaupt irgendwas gewinnt. Ich weiß gar nicht, was sind denn die ersten Spiele? Das ist ja auch nicht sonderlich dankbar. Frankfurt, Leverkusen, Gladbach, Frankfurt, Bayern. Das sind die ersten 5. Da muss man erstmal gucken, wie es läuft. Und das wird kein schöner Start für die Werder-Fans. Ist es ja auch jetzt schon nicht.
Also ich David. Finde, ehrlicherweise, so ist Bremen einer der Abstiegskandidaten für mich ganz klar. Ach du klar. Scheiße. Weil, naja, und mir tut, also für mich ist Clemens Fritz ein ähnlicher Realitätsverweigerer wie viele anderen auch, auch in seinen Aussagen, wie er sich öffentlich gibt. Und Horst Steffen tut mir richtig leid. Ja. Also an seiner Stelle.
Ja. Hätten die diese verschissene Relegation mal gewonnen, dann hätte er das nicht nötig gehabt.
Ja, also an seiner Stelle wäre ich schon längst zu Olle Clemens ins Büro gegangen und hätte gesagt, hör mal, wie wäre es mal mit Spieler? Ich brauche und möchte Spieler. Muss gar nicht teuer sein, aber ich möchte überhaupt Spieler. Es geht ja in erster Linie gar nicht darum, dass wir die Zugänge jetzt von der Qualität her bewerten, sondern dass überhaupt welche kommen. Und wann sollen die denn noch kommen? Also insofern, ich verstehe ähnlich wie ihr nicht, was Bremen da eigentlich tut. Ich verstehe nicht, warum man Marvin Duxch abgegeben hat. Ich weiß gar nicht, da kenne ich die Hintergründe gar nicht, ob er auch unbedingt wollte, weil mich würde jetzt wundern, warum Birmingham City, die spielen Championship, ist das jetzt, also ich schaue sehr gerne englischen Fußball und ich schaue sehr gerne Championship, aber ist das jetzt so attraktiv, als jetzt in der Bundesliga zu spielen? Also trotzdem, das müsstest du ja irgendwie auffangen können und das ist ja bis heute nicht passiert. Du hast auch haufenweise Spieler ablösefrei verloren, was ja auch eine Katastrophe war. Und Maxi Wöber wieder verliehen an Leeds, da kapiere ich auch nicht.
Dazu noch gerade ein paar Verletzungssorgen, so ein bisschen was nachgesteuert werden sollte da schon noch bei Werder. Ich meine, der Auftakt in Frankfurt wird jetzt auch kein leichter. Benny, noch ein Abschlusssatz. Bei Abstiegskampf, ich finde, das ist ein bisschen zu hoch. Aber ja, mit einem einstelligen Tabellenplatz wäre man schon sehr gut bedient. Stand jetzt.
Ja, ich glaube, mit Blick auf Tabelle habe ich, glaube ich, 12 gesagt. Ist, glaube ich, realistisch. Ich sehe es jetzt auch dunkel, so dunkel jetzt aber nicht. Aber ja, ich verstehe es auch nicht, warum man dann, wenn man schon die Einnahmen eines Zetterer und dann noch 2 Millionen für einen Duxch hat und sonst was, dass man das komplette Geld in einen 21-jährigen Stürmer reinprügelt, der zwar ein großes Versprechen ist, aber also wenn du dir diesen Kader in der Breite ansiehst, fragst du dich trotzdem, hätten da nicht auch 3, 4 stabile Bundesligaspieler geholfen, die diese Mannschaft halt noch ein bisschen in der Breite verstärkt hätten? Oder einen Stürmer, auf den man sich irgendwie auch verlassen kann oder mit einer gewissen Toranzahl rechnen kann? Naja, aber jetzt ist es so, vielleicht stehe ich ja Bangula auch komplett ein und der hat jetzt irgendwie 5 Buden in den ersten 6, 7 Spielen auf dem Konto. Wir werden sehen.
Der Arbeitsvertrag von Horst Steffen ist am gleichen Tag gültig geworden wie der von Ole Werner, Lukas Kwasniok, Sandro Wagner, Paul Simonis und Erik ten Hag. Ratespiel an euch beide. Wer ist denn nach Frank Schmidt der dienstälteste Bundesliga-Trainer aktuell?
Wahrscheinlich Sebastian Hoeneß, weil du jetzt den Übergang zum VfB Stuttgart machst.
Oder? Aber ist das nicht krass? Das ist tatsächlich
richtig. Der ist seit 23 im Amt.
Ja. Aber ist das nicht krass? Ist das nicht krass?
2 Jahre.
Das ist nichts. Das ist wirklich Wahnsinn. Der VfB Stuttgart, letzte Saison nur 9. in der Liga geworden, spielen trotzdem in der Europa League. Warum? Die haben da so einen Pokal gewonnen. was soll man sagen? Jetzt starten sie ihre Bundesliga-Saison bei Union Berlin. Die Vorbereitung lief ziemlich gut auf jeden Fall. Die Supercup-Leistung war jetzt auch nicht total unter ferner liefend, weil gegen die Bayern nur mit einem Tordifferenz zu verlieren, ist jetzt erstmal nichts Schlechtes. Man muss aber tatsächlich sagen, auch da die Abgängeseite, das ist natürlich auch schon wieder schade für den Fußball. Ja. Enzo Mio geht zu Al-Ahli für 28 Millionen. Das tut also mir auch selbst aufgrund der Stuttgarter Vergangenheit mit meinem Verein in den letzten Wochen dann doch auch sehr weh. Das muss nicht zwingend so sein. Auf der anderen Seite muss man aber auch festhalten, also Sebastian Hoeneß, dass der da eine Truppe zusammen hat, mit der er viel leisten kann. Das haben wir in den letzten Monaten ja auch schon gesehen. Auf der Torwartposition, das ist jetzt die große Frage, wann wird Nübel fit? Aber das wird jetzt auch kein großes Problem in den nächsten Wochen und Monaten, dass es da auf jeden Fall auch weitergeht. Und ansonsten ist das ja eine Mannschaft, die uns letztes Jahr in der Champions League begeistert hat und dieses Jahr das Gleiche in der Europa League tun wird. Es wurde am Tag nach dem DFB-Pokalfinale schon ausgerufen auf dem Stuttgarter Platz dort, dass man die Europa League gewinnen wollte. Es gibt auch die ein oder andere Stimme aktuell in unserer Bubble, die Stuttgart auch selbiges zutraut. Dazu hat man durchaus spannende Talente da, jetzt neu erworbenen Außenverteidiger. Dann gibt es hier diesen, wie heißt er, Chema, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie der heißt. Ich glaube, von der zweiten von Real Madrid kam der. Mitunter hat man sogar Rodri-Vergleiche bei ihm gelesen. Wir kennen unter anderem auch noch Davig aus dem Weltmeisterkader der U17 von vor 2 Jahren. Also das sind durchaus auch Nachwuchskräfte, die da ordentlich für Furore sorgen können. Und dann ist da natürlich noch die große Frage, Nick Woltemade. Geht er nun? Bleibt er nun? Wenn er bleibt, ist es natürlich eine enorme Lebensversicherung, die nicht nur unter der Woche, sondern vor allem auch in der Liga dafür sorgen kann, dass man sich auch da anders als in der letzten Saison für die europäischen Wettbewerbe qualifizieren kann. Das muss man sich ja auch immer mal überlegen, dass sie sich über die Liga für die Champions League qualifiziert haben. Das ist ja wirklich auch Wahnsinn. Also die haben ja nicht die Europa League gewonnen, die waren schon mal so weit da oben. Aber 8 Spiele obendrauf im Kalender sind natürlich genau das Gleiche, was man letztes Jahr auch hatte. Das heißt, du musst in der Breite gut aufgestellt sein. Bist du aber Stand jetzt noch, wenn ich mir das vorne mal angucke, Demirovic, Diehl, Leveling, Thiago, Tomasch, Undav und Woltemade. Das ist ein Kader, mit dem kannst du gut arbeiten. Dann ist das Mittelfeld ja fast schon eher dünn aufgestellt. Aber wenn das alles in allem so bleibt, finde ich, ist das durchaus in einem sehr, sehr guten einstelligen Bereich und kann uns in der Europa League richtig viel Laune machen. Das Auftaktspiel ist bei Union Berlin, das ist alles gut möglich. Ich gucke nochmal ganz kurz auf die ersten Spiele generell. Union, dann dieses Nachholspiel im Pokal noch wegen des Supercups in Braunschweig. Die sind zwar gut in Form, aber das sollte eigentlich machbar sein. Gladbach, Freiburg, St. Pauli, also das Auftaktprogramm ist auch super. Also ich sehe nichts, was einem guten Stuttgarter Saisonstart im Wege stehen dürfte. Geht's euch anders?
Nein. Also, du hast eben schon die Offensive aufgezählt und irgendeiner davon wird ja funktionieren. Also, selbst wenn Woltemade nicht da steht, wir wissen, was Demirovic kann. Selbst bei einem unscheinbaren Verein wie Augsburg hat der Mann unzählige Buden gemacht. Thiago Tomasch, da hast du noch einen guten jungen Mann rangeholt, der auch für ein Team wie Wolfsburg, die eine schwache Saison hinter sich gebracht haben, auch einer der Lichtblicke war, kann man glaube ich sagen. Und da müssen wir nicht drüber reden, wenn Woltemade bleibt, brutal. Auch in der Defensive echt stabil. Das ist ein Europakader, auf jeden Fall, muss man glaube ich sagen. Und ich mache mir um Stuttgart keine Sorgen. Habe jetzt auch kurz damit geliebäugelt, als ich auf die Tabelle geschaut habe, das Rang 6, wo ich sie hingetippt habe, das kann auch höher gehen. Also würde ich tatsächlich mit Luft nach oben noch sagen. Also tendenziell eher weiter nach oben als nach unten. Und es macht einfach Spaß, diese Entwicklung von Stuttgart zu sehen. Und es freut mich auch wirklich. Also wenn man sich überlegt, wo die waren vor noch 4 Jahren oder so.
1-1 also, in Bielefeld.
Richtig. Das darf man nicht vergessen, wo die herkamen und wo jetzt dieses Team mit Sebastian Hoeneß ist. Es ist echt besonders und es freut mich.
Fast abgestiegen, auch in der zweiten Liga gewesen, David. Gehst du da mit? Platz 6, so in dem Bereich?
Ich muss ja noch überlegen, weil ich meine Tabelle noch gar nicht getippt habe. Ja,
ich werfe die ganze Zeit Zahlen in den Raum.
Aber gut zu wissen, Benni, gut zu wissen. Nein, Quatsch, am Ende ist es ja vollkommen egal, ob wir voneinander abschreiben, weil es weiß ja keiner mit Sicherheit, wie es ausgeht. Aber ja, 2 Sätze zum VfB Stuttgart. Ich würde alles unterstützen, was ihr sagt. Man hat es im Supercup ja teilweise auch schon gesehen, wie sie die Bayern auch schon vor allem hinten raus ein bisschen genervt haben. Bin sehr gespannt, wie Woltemade, ob ihn das jetzt alles kalt lässt, weil ich meine, er hat ja schon offensiv geäußert, dass er gehen möchte, ob er sich da weiter professionell verhält und das Ding jetzt trotzdem noch, jetzt wahrscheinlich dann das letzte Jahr, jetzt einfach durchzieht. Aber ich würde es raten, weil er spielt, auch wenn er jetzt nicht mehr spielt, in einem schon geilen Team. Dann kann man das Jahr jetzt auch noch sehr positiv zu Ende bringen und kann vielleicht dann im nächsten Jahr zu den Bayern sagen, ey, ich bin doch die vielen Millionen wert, die ihr zu viel für mich ausgeben wolltet. Nur jetzt habt ihr das ein weiteres Jahr gesehen.
Ja, dann sind wir doch gespannt, was die Stuttgarter da zustande bringen. Auch mit Angelo Stiller in der Zentrale. Das wird sicherlich eine ganz sehenswerte Angelegenheit in den kommenden Monaten. Dann kommen wir zur nächsten Mannschaft. Borussia Mönchengladbach, wie ich finde, eines der entertainigsten Erstrundenspiele im Pokal gegen Atlas Delmenhorst abgeliefert. Am Ende 3-2 durchgesetzt. Das war eine knappe Geschichte in Oldenburg. Ich hatte beim Tickern aber durchaus Spaß, weil da hatte ich 12 Tore gleichzeitig in 2 Spielen zu tickern. Das war durchaus lustig. Danke Gladbach schon mal dafür, Benni. Ich bin mir aber sicher, David-Mannschaft, David ist ja dran, so, dass die Truppe um Robin Hack, den mir aus Gründen auch schon einige Zeit beobachte, dass die uns dieses Jahr auch ganz viel Spaß machen können. Habe ich ja letztes Jahr eigentlich, ihr habt ja beide in den Podcasts mit mir immer gemerkt, ich habe Gladbach so viel zugetraut und sie haben es nie eingelöst, vielleicht klappt es ja dieses Jahr, kadermäßig hat sich ja vielleicht klar was getan, aber siehst du es immer noch möglich, David, oder nicht?
Ich wollte jetzt sagen, dass jetzt das Roasten direkt weitergeht.
Oh.
Es ist nicht ganz so übertrieben.
Ist nicht so Werder-mäßig.
Nein. Aber man muss sagen, Machino für 8 Millionen von Holstein Kiel geholt. Guter Transfer. Jens Kastrop, 4,5 vom FC Nürnberg. Weiß ich jetzt nicht. Muss man mal gucken. Und Dieks von Kopenhagen ist ablösefrei. Muss man mal gucken. Kann ich nicht bewerten. Aber das war es dann im Prinzip auch schon. Und wenn du dir dann anguckst, wen du abgegeben hast, Itakura, Alassane Plea, gut, Schwanchara hat sich nie durchgesetzt und den Rest können wir vernachlässigen. Also, die Transfers können durchaus hilfreich sein. Vielleicht holen sie den einen oder anderen auch noch. Aber hat sich jetzt so viel verändert. Und das Problem ist, bei Gladbach ist es viel so ein Auf und Ab. Ich habe mich auch gefühlt schon gerade in den letzten 2 Jahren für 10.000 Mal über sie aufgeregt, über Roland Wirkus und Gerardo Seoane und direkt auch wieder 10.000 Mal entschuldigt. Ich finde, das beschreibt die letzten 2 Spielzeiten so perfekt, also wie es immer so rauf und runter geht. Und man ja wirklich auch im Mittelfeld mittlerweile versandet ist. Und wenn ich mir den Kader jetzt so angucke, finde ich jetzt nicht, dass es jetzt gravierend besser wird. Es wird vielleicht nicht schlechter. Das wäre auch wirklich schlecht, wenn es schlechter wird. Aber werden sie jetzt den großen Angriff nach Europa nach vorne starten? Ich glaube es ehrlicherweise nicht. Und ich bleibe auch dabei. Ich bin einfach kein Fan von Gerardo Seoanes. Es tut mir leid, aber ich glaube, das ist jetzt seine dritte Spielzeit und bisher hat er nicht bewiesen, dass er die Gladbacher auch wieder ins europäische Geschäft bringen kann. So, und jetzt im dritten Jahr soll das gehen. Fehlt mir ein bisschen die Fantasie, aber vielleicht habt ihr mehr Fantasie. Ich lasse mich ja auch gerne eines Besseren mit.
Nach Schmidt und Hoeneß am längsten bei dem aktuellen Verein, Benny.
Ja, also ich bin da auch eher bei Herrn Müller als Herrn Bücker.
Ich habe nicht gesagt, dass die in die Fantasy kommen.
Nee. Trotzdem sehe ich es eher skeptisch, was die Gladbacher Saison angeht, weil das muss man auch sagen, die Probleme, die der Kader hat, die wurden nie an der Wurzel behoben, sondern dann wurden zwei gute Spieler geholt, aber zwei wichtige Spieler sind wieder weg. Und genauso war es diesen Sommer ehrlicherweise bisher auch. Also Itakura ist weg, mit Plea ein Stammspieler oder zumindest eine Führungskraft, also ein Spieler, der sich zur Führungskraft entwickelt hat, der, auf den man sich auch immer zumindest bis zu einem gewissen Grad verlassen konnte. Jetzt hat man, wie du absolut richtig gesagt hast, mit Machino insbesondere einen Spieler geholt, da mache ich mir keine Sorgen, der wird funktionieren, der hat auch bei Kiel funktioniert. Man kann warten, was jetzt Fukuda macht, wie der sich so entwickelt, auch da ist glaube ich schon das Ziel, ihn früher oder später in die Mannschaft zu etablieren, aber in der Breite können wir bitte über diese unfassbar dünne Defensive reden, also jetzt ist Itakura weg, okay, jetzt hat man Dix aus Kopenhagen verpflichtet, absolut richtig, was passiert da, keine Ahnung, aber jetzt hast du da Elvedi, Friedrich, und hast du außen noch Skelly Netz vielleicht? Ja, wen hast du denn da sonst noch? Also, das reicht, da muss nur einer sich verletzen. Oder Dix, der jetzt in irgendeiner Weise sich nicht in diese Mannschaft einfindet. Da muss auf jeden Fall noch richtig was passieren. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt irgendwo viel weiter tiefer oder viel weiter höher geht mit diesem Kader. Ich finde es so schade und mir blutet auch wirklich das Herz, dass wir Gladbach da sehen, wo wir sie jetzt in den letzten Jahren jedes Mal wieder sehen. Aber mir fehlt die Fantasie, dass das jetzt ins europäische Geschäft geht. Und wenn es dahin gehen sollte, dann brauchen wir hier aber einen Haufen neue Spieler in der nächsten Transferperiode, weil sonst geht's ein Jahr später gegen Abstieg mit so einem dünnen Kader.
Ja, also ihr merkt schon, Gladbach eine Wundertüte, wie in den letzten Jahren, in der man ja durchaus eher unten in der Tabelle wieder zu finden war als oben. Die Entwicklung lässt weiter auf sich warten und das Trio ist sich uneins, ob das diese Saison klappen kann oder nicht. Dann blicken wir doch mal an den Mittellandkanal, wo der VfL Wolfsburg mal wieder in der Bundesliga spielt, mal wieder nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird, wo mal wieder ordentlich Bewegung auf dem Transfermarkt war, wo man aber sowohl auf der Zu- als auch auf der Abgangsseite sagen muss, ja gut, das gleicht sich aber vielleicht fast schon wieder aus. 19-0 in der ersten Pokalrunde, aber eigentlich kann das doch auch mit Neutrainer Paul Simonis den ganz guten Weg weitergehen, aber reicht's mal wieder zu Europa oder dann endlich, Gott sei Dank, mögen die Fußballfans sagen, nicht. Nico, Grüße. Benny, bitte.
Ja, auch Nico, Grüße. Ich weiß jetzt nicht, ich sehe jetzt Wolfsburg ehrlicherweise nicht im europäischen Geschäft. Aber du hast absolut recht, irgendwie ist es das erste Mal seit 30 Jahren, dass wir Wolfsburg mit einer fast ausgeglichenen Transferbilanz sehen. Ja. Man hat jedes Jahr wieder das Gefühl gehabt, ja, jetzt werden wir halt nochmal 13., 12. oder so. Ja, warte mal, was machen wir denn da? Ja, lass einfach mal 50 Millionen in den Kader investieren. Es ist Wolfsburg halt, aber ja, jetzt sind wir natürlich gespannt, was mit einem Amura zum Beispiel passiert, der auch vor einem Abgang steht. Wenn der dann jetzt auch noch gehen sollte, dann muss man auch wiederum sagen, Tomasch ist weg. Wenn der weg ist, dann tut sich da auch wieder ein kleines Löchlein auf. Ich glaube, ehrlicherweise, vielleicht, ich habe Wolfsburg ein bisschen weiter nach oben gesetzt. Das könnte auch mit dem Kader, ich bin auf den Trainer gespannt. Ich habe keine Ahnung, was wir erwarten können. Eine riesen Blackbox für mich. Ich habe jetzt Wolfsburg tatsächlich, glaube ich, sogar auf einen einstelligen oder Richtung einstelligen Tabellenplatz getippt. Ich glaube nicht, dass es für Europa reicht. Aber auch das wäre ja schon für Wolfsburg ein Schritt nach vorne. Pokal müssen wir nicht drüber reden. Das war jetzt aber auch, müssen wir nicht lange drüber reden. Ich finde es richtig, dass es zum Trainerwechsel kam. Ich bin aber, wie gesagt, absolut gespannt, weil Simon ist für mich eine absolute Blackbox.
Letzte Saison sehr auswärtsstark gewesen, aber gegen Ende der Rückrunde oder generell in der Rückrunde eher schwach. Was erwartest du diese Saison vom VfL, David?
Ich überlege tatsächlich auch schwer, reicht es für Europa? Ich glaube, man kann sie aber schon wieder, David schüttelt energisch den Kopf. Ich finde ehrlicherweise, sie könnten im Dunstkreis sein, finde ich. Also ich finde, der Trainer macht einen guten Eindruck. Hängt immer maßgeblich davon ab, wie die neue Zugänge performen, aber sie haben da auch ordentlich wieder investiert. Ich finde, das war in den letzten Jahren nicht immer so. Und das Gute ist auch, man ist so, ich sag mal, ein paar schwierige Altlasten losgeworden. Wie zum Beispiel ein Lukas Metscher, der sich sicherlich jetzt auch freut, bei Leeds United zu sein, hat jetzt, glaube ich, sogar am ersten Spieltag hat er sogar den Elfmeter verwandelt gegen Everton, meine ich sogar, wenn ich nicht komplett falsch liege.
Wie toll.
Ja, oder? Schön. Aber über Premier League und Leeds, ein geiler Verein. Kevin Behrens, auch ablösefrei losgeworden. Viel Spaß in Lugano. Und auch Biolek. Ich wusste überhaupt gar nicht mehr, dass der bei Wolfsburg noch spielt. Der war, ich weiß gar nicht, wie lange ist der da?
Der hat ja auch nicht gespielt.
Ja, das ist gut, aber das stimmt. Aber als der kam, der war doch auch mal so ein ganz, ganz heißes Eisen, ganz großes Versprechen. Hat irgendwie nie funktioniert. Aber deswegen meine ich, man ist da so ein paar schwierige Altlasten losgeworden. Das war ja auch in der letzten Saison, insbesondere mit Kevin Behrens, ja auch immer ein andauerndes Thema und so weiter. Und ich glaube, Paul Simonis, ohne jetzt genau zu wissen, wie er Fußball spielt, aber macht einen positiven Eindruck. Wahrscheinlich reicht es nicht für Europa, aber wenn es passiert, würde es mich nicht wundern.
Ihr habt es hoffentlich gerade nicht offen. Kleines Ratespiel. Wie alt ist Maximilian Arnold?
32.
David?
Der sieht gefühlt seit 10 Jahren gleich aus.
Deswegen frage ich.
Ja, ich hätte jetzt auch in die Richtung, dann sage ich halt 31.
Ja, ist tatsächlich richtig, 31. Also wie lange der da schon dabei ist, seit 2009 im Verein, Kapitän bei Wolfsburg. Wir sind gespannt, zu was es am Ende reicht. Sind wir einverstanden? Gehen wir zum nächsten Verein. Wir gehen zum FC Augsburg und da muss ich ja mich fast schon entschuldigen für alles, was ich in den letzten Jahren gesagt habe. Aber eigentlich auch nicht, weil man könnte jetzt für gut befinden, dass da eine Person im bayerischen Schwaben angekommen ist, die Begeisterung für den FC Augsburg, wenn man sowas überhaupt empfinden kann, vielleicht, oder ich sag mal so, das Interesse für den FC Augsburg etwas steigern kann. Neuer Trainer ist da. Sandro Wagner beim FCA an der Seitenlinie. Zuerst geht's nach Augsburg. Und da muss man sagen, also das hat mir zumindest in den ersten paar Minuten, die ich sie im Pokal spiele, dass sie 2-0 beim hallischen FC gewonnen haben, durchaus überzeugt. Da kann schon viel passieren auf dem Weg nach vorne. Und ich glaube, die haben auch alle gesagt, wir würden für den durchs Feuer gehen und der bringt da richtig Schwung in die Bude. Man hat die drittbeste Bundesliga-Saison im Rücken. Ich erinnere mich an schauderhafte Spiele. 0-0 Freitagabend gegen Leipzig oder sowas. Generell muss man natürlich jetzt den Sprung mitnehmen. Im ersten Spiel wird Isende vorne im Sturm nicht mit dabei sein, weil er noch eine rote Karte, eine Sperre absitzen muss. Also ich finde, da kann man jetzt ein bisschen Schwung reinbringen. Man hat auf der Torwartposition keine Probleme. Wenn ich mir jetzt hier die Verteidigung angucke, muss ich sagen, das ist ähnlich wie in den letzten Jahren. Da hat sich jetzt nicht allzu viel gedreht. Und ansonsten muss man sagen, es ist jetzt nirgendwo viel zu dünn ausgerichtet. Also ja, aber dann ist halt die Frage, zu was reicht das am Ende des Tages? Europa League glaube ich trotzdem nicht. Diese komische Conference League Quali, ja mein Gott, da macht es dann am Ende keinen Unterschied, ob du die erreichst oder nicht. Finanziell gesprochen vielleicht ein bisschen, aber ideell, weiß ich nicht. Keine Ahnung. 8, 9, aber irgendwie so ein leichter Positiv-Vibe auf jeden Fall festzuhalten in Augsburg, oder? Benni, bist du dem Wagner-Hype verfallen?
Ja, ich habe irgendwie mache ich mir um Sandro Wagner keine Sorgen, muss ich einfach sagen. Ich weiß nicht, ich würde nicht von Hype sprechen, aber ich finde viel interessante Transfers getätigt. Udukai weg, Matsima jetzt fest verpflichtet, Cesiger dazu geholt, Elias Satt dazu geholt aus Pauli.
St. Pauli, guter Junge.
Genau. Fellhauer dazu ja auch noch hier von Elversberg mitgenommen. Auch da sind wir gespannt drauf, was der in der ersten Liga zeigen kann, aber auch ein Mann für die Breite, glaube ich. Und genau, Breite ist auch das, was Augsburg in den letzten Jahren eher nicht hatte. Deswegen, ja, genau das, was wir brauchten. Jetzt sehen wir auch mal ein paar mehr Stürmer da vorne drin. Da bricht mal ein bisschen der Konkurrenzkampf aus. Essende fehlt ja, glaube ich, am ersten Spieltag noch wegen Gelb-Rot.
Rot, glatt, ja.
Oder Rot, genau. Ich bin gespannt. Ich mache mir jetzt. Also ich glaube, ich gehörte ja auch zur Fraktion David Bücker, die in den letzten 2-3 Jahren stramm gesagt hat, jetzt geht doch endlich mal runter.
Jetzt neu auf eurem Ballzettel.
Jetzt glaube ich auch eher an eine konstante Saison. Und Wolfsburg sag ich schon, Augsburg macht relativ viel richtig. Und ich glaube auch, dass Sandro Wagner ein Mann ist, der viel Gegenwind, der vielleicht mal auf den Verein einprasseln sollte, auf sich gerne hinnimmt und damit auch ganz gut klarkommt auf der Trainerposition.
Auch Auch wenn Claude Maurice Magic am ersten Spieltag in Freiburg auch noch nicht zugegen sein wird, David.
Ja, schade eigentlich, weil dann könnte er ja gleich sein Feuer zeigen. Also bei mir fährt der Sandro Wagner Hype Train jeden Tag durch mein Wohnzimmer. Also ich meine, Augsburg hat das clever gemacht. Entschuldigung.
Schade, dass wir die Kamera nicht anhören.
Ja, wir hatten vor ein paar Internetprobleme, muss ja der Community mal draußen sagen. Aber wo war ich? Also Augsburg braucht da einfach Sexiness. Und das muss man ihnen lassen. Sie haben allein schon nur mit ihrem Trainer halt Sexiness geholt. Und wie gesagt, die Transfers gefallen mir auch alle gut, habt ihr ja schon gesagt. Insofern, wenn sie einstellig wären, ist das für mich keine Überraschung. Und dann gehen wir somit weiter.
Ja, das würde ich auch so sagen. Dann kommen wir zu einem Verein. Ah, ja. Hollerbach abgegeben, ja. Gosens abgegeben. Ja. Kevin Volland spielt jetzt in der dritten Liga. In die Drittklassigkeit abschmieren will Union Berlin aber natürlich nicht. Was geht denn bei der Hertha-Konkurrenz da in Köpenick, David?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da scheiden sich auch ein wenig die Geister. Union hat, ich glaube, da kommen sie irgendwie aus den letzten Jahren auch nicht mehr raus, Transfers getätigt, wo man sagt, oh. Also sie müssen ja vor allem ihre Offensive mal ein bisschen beleben. Gut, man hat jetzt Illich fest verpflichtet, kann man durchaus machen, auch für die 5 Millionen. Derek Köhn ist ja durchaus noch ein Begriff von Galatasaray. Ansa, ich glaube, von Paderborn kommt, der Bogdanov kenne ich jetzt nicht. Auf der Torhüterposition hat man sich noch verstärkt mit Matteo Raab und ansonsten, wie gesagt, Oliver Berg von Werder Bremen. Das ist aber auch, ich finde, Oliver Berg, das ist so ein typischer Union-Transfer, wo du dir aber auch denkst, boah, die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr hoch, dass es einfach nicht funktioniert.
7 Spiele, 2 Tore.
Ja, also auch bei Bremen war das ja jetzt, also dieser Zwischenhype da am Ende, das war eigentlich viel zu hoch. So, und ich weiß es irgendwie nicht. Man hat auf der Abgangsseite, hat man im Prinzip das wettgemacht an Transfers, was man die letzten Jahre auch wieder viel falsch gemacht hat. Also da ist Union weiterhin krass am Ausmisten. Ne? Also was ja. Gosens angeht, was Pretaien angeht, was Jeckel angeht. Gut, Vogt nehme ich mal weg. Volland hast du ja schon gesagt. Roussillon, Schwolo, Nsoki, Benesch. Also das ist irgendwie ein Kommen und Gehen, was aber in den Anfangsjahren gut waren, weil sie da europäisch unterwegs waren, aber was jetzt so ein bisschen bieder und nicht so sehr durchdacht wirkt. Und da kann ich halt bei vielen verstehen, bei vielen Unionern, dass da Horst Held, er jetzt, glaube ich, seit 2 Jahren jetzt mittlerweile da ist und da jetzt keinen guten Ruf genießt. Also ich glaube, im Abstieg werden sie nichts zu tun haben. Aber da, wo sie jetzt stehen, so, kann man sie wahrscheinlich auch wieder einsortieren. Auf jeden Fall jetzt nicht gravierend besser. Also die Einstelligkeit werden sie nie im Leben erreichen.
Benni, es ist noch nicht allzu lange her, da warst du mit David im Olympiastadion und hast Champions League Magic vom ersten FC Union Berlin gesehen. Jetzt irgendwo zwischen doch nicht im Abstiegskampf und Platz 10. Oder doch was anderes?
Ich bin ja der Einzige, der hier Zahlen reinwerfen kann.
Doch mal.
Deswegen werfe ich auch weiter in Zahlen raus. Nämlich, ich habe tatsächlich Platz 14 gesagt. Also ich glaube nicht, dass sie was mit dem Abstieg zu tun haben. Aber das Ganze, das holt mich so ganz und gar nicht ab. Ich glaube, von Steffen Baumgart auf der Trainerposition werden wir jetzt keine neuen Wunderwerke und keinen erfrischenden, neuartigen Fußball mehr erwarten können. Wir alle kennen den Baumgart-Fußball und genau das und nicht mehr und nicht weniger dürfen wir auch in dieser Saison erwarten. Es wurde schon einiges gesagt. Es ist relativ viel Altlasten sind verloren gegangen oder wurden endlich abgegeben. Dafür relativ wenig dazugeholt. Der Kader erinnert mich wirklich stark an die vergangene Saison. Ich glaube, ein Köhn kann ein wichtiger Mann sein. Ich bin gespannt, was mit Döki passiert, weil der wollte ja eigentlich auch unbedingt weg. Wenn der bleibt, wäre das auf jeden Fall ein wichtiger Mann in der Innenverteidigung gegen den Abstieg. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass sie was mit dem Abstieg zu tun haben werden. Aber mir fehlt da ein torhungriger Mittelstürmer, ehrlicherweise. Mir fehlt da auch in gewisser Weise einfach eine Breite im Kader. Ja, nicht viel. Ich erwarte nicht viel.
Ja, gehe ich mit. Ist auch vollkommen in Ordnung bei Union Berlin, finde ich. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Verein. Ich habe es vorhin schon angeteased. Der einzige Verein, und das ist nämlich der Start in dieses Topspiel am Samstagabend, St. Pauli gegen Dortmund. Allerdings ist St. Pauli der einzige Bundesligist, der das Topspiel noch nie gewonnen hat. Dortmund hat die Bilanz da ganz gut gesehen, aber unsere Frage ist natürlich, wie läuft die Saison 25-26 für die Kiezkicker? Letzte Saison, Achtung, zweitbeste Defensive nach dem FC Bayern. Das kann man eigentlich eigentlich immer noch nicht glauben, was da passiert ist, aber es ist tatsächlich die Wahrheit. Ich sag mal so, einen Neuzugang habe ich euch schon mal markiert, der jetzt dazugekommen ist auf dem Kiez, und wenn die defensive Stabilität in Ansätzen so hält, dann kann man sich da unten so ähnlich elegant rausschneiden, wie das in der letzten Saison auch passiert ist, und dann würde sogar die dritte Bundesliga-Saison in Folge passieren, und das gab es auf dem Kiez noch nie.
Das stimmt, und was die Defensive angeht, muss man, glaube ich, auch wirklich
zumindest
sagen.
Zumindest seit Ewigkeiten nicht mehr, sorry.
Ja, genau. Ja. Aber was die Defensive angeht, muss man auch wirklich sagen, es hat sich ja nicht, zumindest nichts zum Negativen, bis auf Philipp Treu getan, der ja innerhalb der Liga gewechselt ist. Was erstmal dafür spricht. Ich meine, auch auf der Torwartposition konnte man natürlich mit Nikola Vasilij den Stammtorhüter halten, der eine richtig geile Saison ja hinter sich gebracht hat, muss man einfach sagen. Ja. Dafür muss man aber auch sagen, ich glaube, es war ja sogar der Top-Torschütze Gila Wugi mit 6 Toren. Ne? Ich glaube, keiner war besser bei St. Pauli. Ich meine, man hat ja neben der zweitbesten Defensive die schlechteste Offensive gehabt. Und wenn jetzt von diesen wenn jetzt von diesen wenigen Toren, die es waren, am Ende noch die 6 Tore von Gila Wugi wegfallen, frage ich mich zumindest bei den Leuten, die da bisher dazugekommen sind, was da offensiv jetzt passieren soll in dieser Saison. Ehrlicherweise auch. Das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum ich sage, St. Pauli wird es schwer haben. Ich habe sie nicht auf einen Abstiegsplatz gesetzt, aber auf einen Rang 16, der verdammt wackelt. Und dieser 16. Platz wird von dieser starken Defensive Stand jetzt noch gehalten. Ich bin gespannt, was da passiert in der Offensive. Mit Oppi hat man, glaube ich, in der Defensive noch einen guten Außenverteidiger dazugeholt, ne, David?
Auch nach vorne.
Auch nach vorne, mit ordentlich Schwung nach vorne über die Außen, auf jeden Fall. Sonst hat man, also ich bin da sehr gespannt, was, also jetzt zum Beispiel mit Matthias Pereira Lage, den man da geholt hat, dieser Portugiese, 160 Spiele in der Ligue 1, aber für einen Mittelstürmer auch verdammt mau. Also 160 Spiele in der Ligue 1, 16 Tore, ich weiß es nicht. Sonst wenig getan am Kader, das heißt Defensive, kann man, glaube ich, von Glück sprechen, dass man da die Truppe halbwegs zusammenhalten konnte und gut ergänzen konnte. Offensive sehe ich keinen Fortschritt. Dementsprechend, ja, sie werden unten kämpfen und sie werden auch am Ende, ich glaube, den Klassenerhalt schaffen. Aber es wird ein echter Kampf.
David, was schafft St. Pauli mit der, ich sag mal, namentlich zumindest am coolsten klingenden Offensive der Liga?
Also ich finde erst
alle Namen da durchliest.
Das also stimmt, das klingt wie so eine Football-Manager. So ja.
Aber allein, ich finde schon, allein der Name Oppi, das klingt wie eine gute Fußball-Sinfonie. Ich habe da immer den Kommentar von Christian Strasburger noch im Ohr aus der dritten Liga. Ich glaube, das war doch Christian Strasburger, meine ich zumindest.
Gegen Ingolstadt, halbrechte Position, Freistoß oben links ins Eck.
Ja, ich glaube. Ja, ansonsten würde ich mich so anschließen. Das Gute ist, du hast es ja bei Pereira angesprochen. Ich habe mich nämlich überlegt, ich habe hier so Vereinsabkürzungen hingeschrieben und ich habe gerade schwer überlegt, was BRE heißen können. Das heißt, könnte ja Bremen, Brentford, Brest. Aber Dankeschön, dann war es Start Brest. Und da ist mir übrigens eingefallen, auch was die Abkürzung KLA bedeutet bei Robatsch und Spari, nämlich, die kommen, glaube ich, von Klagenfurt.
Gut, dass du das so geschrieben hast.
Ja, ne? Insofern aber insofern sieht man schon alle Namen, Fujita von St. Troiden, sind halt keine Namen, die man jetzt auf Anhieb erstmal kennt. Insofern
ja.
Ist überraschend, aber ne, viel höher kann man bei St. Pauli finanziell nun mal einfach nicht gehen. Platz 16 ist absolut realistisch.
Ja, Platz 16 ist realistisch. Im Pokal ist man in der nächsten Runde gerade so gegen Norderstedt im Nordduell durchgesetzt. Dann würde ich sagen, kommen wir doch zu einer Mannschaft, die viele irgendwie relativ weit unten reingetippt haben. Wir kommen zur TSG 1899 Hoffenheim. Benny und mir ja schon lange ein, also bei uns ist das ja genau das Jahr, wo wir das angefangen haben, dieses Sportgeschehen zu verfolgen, als Davida Dibisevic die 18 Buden reingezimmert hat. Seitdem begleitet uns dieser tolle Verein ja schon in der Fußball-Bundesliga. Letztes Jahr vor allem neben dem Spielfeld ordentlich was los gewesen. Da hat man sich fast gar nicht drauf konzentrieren können, was auf dem Fußballplatz passiert. Und dann spielt man solche furios schlechten Spiele. Ich glaube, ich erwähne das jedes Mal, wenn ich über Hoffenheim rede. Dieses dreckige Spiel da in Braga in der Europa League. Also sowas Grauenvolles habe ich wirklich ewig nicht gesehen. Es war die zweitschwächste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte. Die letzten 5 Spieler der letzten Saison alle verloren. Die zweitschwächste Defensive nach Holstein Kiel. Also eigentlich findet man da gar nichts, was positiv war in der vergangenen Saison. Und da fragt man sich, warum spielt diese Mannschaft überhaupt noch in der ersten Liga mit? Nun, sie spielt aber in der ersten Liga mit und das jetzt auch mit deutlich umgemodeltem Personal. Kein Stach mehr, kein Bülter mehr, kein Tom Bischof mehr. Über den wird sich David vielleicht dieses Jahr noch das ein oder andere Mal äußern. Die ein oder andere Neuverpflichtung kam dazu. Unter anderem, vielleicht am interessantesten, ist ein ablösefreier Zugang, und zwar Tim Lemperle. Das erste Spiel jetzt steht in Leverkusen an. Ich habe mir den Auftritt in Rostock angeguckt, weil ich das auch tickern durfte, konnte, musste, sollte. Und das war tatsächlich wirklich erstaunlich. Also klar, Rostock hat gut gekämpft zu Hause, aber Hoffenheim hat das am Ende vielleicht einen Tick zu hoch gewonnen mit den 4 Toren, die es geworden sind. Aber ich muss sagen, also wenn du vorne die Auswahl hast, da Lemperle oder Mörstedt, die Füße reinhalten können, dann ist das schon mal nicht von allzu schlechten Eltern. Auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, du hast als erstes jetzt Leverkusen und Frankfurt, dann Union, Bayern. Das Programm ist vielleicht recht undankbar, aber du hast alle Vorbereitungsspiele gewonnen und viele, inklusive mir, haben Christian Ilze als erste Trainerentlassung der Saison getippt. Also irgendwie geht da langsam in meinem Kopf das nicht mehr so ganz zusammen. Ich traue mich aber auch nicht, das jetzt über Bord zu werfen, weil irgendwie das Chaos aus der Vorsaison ja so ganz noch nicht weg ist in Sinsheim.
Ja,
David, also Benny, whatever.
Bitte. Okay, gut. Also dieser Zwiespalt begleitet mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was mich vor allem auch wundert, wiederum aber auch, dass die Hoffenheimer irgendwie ihren Sturm trotzdem nicht ausgemistet haben. So richtig. Ne? Also jetzt haben sie Lemperle geholt, aber haben wiederum nur Bülter und Tabakovic abgegeben. Also insofern.
Gibt es noch Loschek, der da rumwurstelt?
Ja, ein Gift Orban, möglich auch, wenn er mehr über außen kommt. Aber
Kramaric und Kokage. Bleibt dabei.
Ja, also keine Ahnung. Spielt man trotzdem weiterhin an 1-4 und der Restsystem. Naja, egal. Aber wie gesagt, Vorbereitung war sehr gut. Man hat spannende Leute geholt. Abdullahu von Basel, Machida von Saint-Gilloise, da kommen ja nur gute Leute. Burger, Stoke City, Bernardo, ablösefrei von Bochum, Kufal, West Ham United, ganz unangenehmer Spieler. Und ich sag mal so, wenn man Stach für 20 Millionen an Leeds verkauft und Kwashi, hat der überhaupt mal ein Bundesligaspiel gemacht? Ich habe den Namen zum ersten Mal überhaupt gelesen, aber immerhin zahlt Southampton für den 3,5 Millionen Euro. aber vielleicht hat er auch gespielt, keine
Ahnung.
Ich
guck's nach, keine Sorge.
Ja, mach gerne mal und ich rede weiter. Insofern, ich bin sehr interessiert daran, wie Hoffenheim sich schlägt. Christian Ilzer, ich werde nie ein Freund von ihm werden. Trotzdem, man muss ja auch mal, wenn er jetzt gute Arbeit leistet, dann muss man das auch anerkennen. Und wie gesagt, mit dem Kader, ich hätte sie deutlich schlechter dargestellt. Aber jetzt würde ich sagen, gesichertes Bundesliga-Mittelfeld musst du mit diesem Kader locker erreichen. Also der ist so viel besser wie viele andere da unten.
Kwashi war zwei Saisons ausgeliehen nach Düsseldorf und zuletzt Greuther Fürth hat in der letzten Saison 15 Spiele dort gemacht und 5 für Düsseldorf.
Immerhin. Na gut.
Ich denke mir das jedes Jahr wieder, dass das reichen muss für einen stabilen Mittelfeldplatz. Und genau das denke ich mir jetzt auch wieder. Übrigens, ich glaube, noch niemand hat den Namen Fistenik Aslani genannt. 18 Runden in der zweiten Liga letzte Saison, Elversberg. Der übrigens mit seinem guten Kumpel Mohamed Damar von Elversberg kommt. Also die beiden haben da zusammen, 26 Buden oder so auf dem Kessel. Oder 27 in der zweiten Liga, da kommt ein richtiges
Dzeko Graficzi aus Saarland, sag ich.
Aus das Saarländer, genau. Tim Lemperle habt ihr schon erwähnt. Oh Gott, David. aber ja, es ist jetzt auch wieder so ein Abdullahu. Ich erinnere mich jetzt, ich habe schon wieder den Namen vergessen von diesem Außenspieler, der letztes Jahr von Sturm Graz nach Hoffenheim gewechselt ist und mal so gar nicht das abgeliefert hat, was er da gebracht hat. Mir fällt gerade der Name leider nicht mehr ein.
Hä? War das Prass? War das
Alexander Prass,
genau.
Der auch bei richtig. Der EM so richtig rasiert hat. Den fand ich total geil. Richtig. Aber er kam nicht zu viel.
Ja und genau sowas denke ich mir dann auch wieder, weil das wieder so typisch Hoffenheim wäre, wenn du ja jetzt 8 Millionen oder so in Abdullahu investiert hast, der von Basel kommt und der dann wieder irgendwie 10 Spiele am Ende, 15 Spiele gemacht hat und keinmal so richtig an seine Leistung angekommen ist. Aber wir sind gespannt. Ich finde es auch eher, dass wir ein positives Hoffenheim sehen würden in dieser Saison. Aber auch, also Wunderdinge erwarte ich von der Truppe.
Also wird es besser als Platz 15? Simple Frage.
Wird es.
So, und dann haben wir ja nämlich ein gewaltiges Problem langsam mit unseren Tipps, weil uns gehen die Mannschaften, die absteigen raus, wie jedes Jahr. Würde ich doch sagen, wir gehen einfach weiter in der Reihe, oder? Was haltet ihr davon? Vielleicht finden wir am Ende 2,5, die es in Liga 2 bringt. Am Ende der Saison das nächste. Wir gehen auf die Ostalb. Das ist ein Team, das, ich glaube, das kann man von dem Namen her sagen, niemand in der Bundesliga braucht. Das klingt böser, als es gemeint ist, ohne jetzt wieder die 2008, 2009 Keule rausholen zu wollen. Auf der anderen Seite sind die uns in den letzten Jahren so ans Herz gewachsen und vor allem muss man den Hut davor ziehen, dass sie letzte Saison nicht abgestiegen sind, sich in der Relegation gegen Elversberg gerettet haben, nachdem sie im Europapokal für Furore sorgten. Man hat in der Rückrunde 10 Spiele verloren, dann war das heimschwächste Team, hat zu Hause nur magere 11 Punkte geholt und Frank Schmidt ist natürlich weiter auf seinem Trainerstuhl. David, aber was erwartet uns jetzt in dieser ersten Saison nach dem Europapokal mit Spiel 1 in Wolfsburg oder gegen Wolfsburg von Heidenheim?
Das ist eine gute Frage und weil du ja eben gesagt hast, wir brauchen noch ein paar Absteiger, will Benni uns irgendwelche Signale senden oder so?
Ja, ich will den ersten Absteiger bekannt.
Gut, ach so, 17. oder 18.
Ich habe 18. gesagt.
Alle Vorbereitungsspiele gewonnen. Ich sehe einen Zwiespalt. David Müller.
Ja. Aber ich wollte nämlich auch sagen, also Heidenheim, ich habe meine Tabelle noch nicht getippt, aber ich glaube, ich werde sie auch eher als direkten Absteiger tippen. Wenn man mal als auf die Zugangsseite guckt, Ramay, Leihspieler, Ibrahimovic von Bayern, Leihspieler, haben sie irgendjemanden fest verpflichtet? Also dann müsste ich blind gewesen sein. Also keine Ahnung. Gut, man muss dazu sagen, sie haben jetzt auch bisher niemand so richtig Wichtiges abgegeben. Also Nägele ablösefrei zu Unterhaching. Eicher ist vereinslos und Teuerkauf hat seine Karriere beendet. Also wie gesagt, sie haben es wahrscheinlich nicht für notwendig erachtet, weil der Kader aus der letzten Saison eigentlich mehr oder weniger noch steht. Das kann man vielleicht auch nachvollziehen, aber also kannst du so ohne jegliche Verstärkung zwei Spieler, ein Torhüter, ein Außenbahnspieler, also das reicht doch nie im Leben, um in der Bundesliga irgendwie weiterzukommen. Also kurz und bündig, wenn sie es doch schaffen sollten, würde es mich nicht wundern, weil Frank Schmidt kriegt vieles hin. Aber ich glaube, da kann der beste Trainer der Welt nichts dran ändern. Für mich ist Heidenheim klarer Abstieg.
Leo Sienzer hat neulich bei Transfermarkt gesagt, bitte. Ich mache keine Türen zu. Hat er schon ein bisschen Bammel oder glaubt er dann doch zu wenig dran? Weiß ich nicht, Benny. Also klar, ich bin natürlich auch nah dran, sie als Absteiger zu tippen. Aber auch wirklich nur, weil die Alternativen ausgehen. Weil man gefühlt 8 Mannschaften auf 15 setzen will.
Hm. Ja, voll. Ich mach den Abstieg von Heidenheim am seidenen Faden von einzelnen Spielern abhängig. Und das ist ein Sienzer, den du gerade schon genannt hast. Der Matchwinner, der Mann der Relegation. Wenn es auf jemanden ankam, dann auf ihn. Irgendwie habe ich auch noch Hopfen und Malz noch nicht in Budo Zivzivatze verpasst, abgegeben, weil jetzt eine Rückrunde gespielt, geht jetzt in seine erste komplette Saison in der ersten Liga, musste sich vielleicht auch erstmal an den Schmidt-Fußball, Heidenheim-Fußball gewöhnen. Ich bin gespannt, aber von diesen beiden Personalien mache ich es wirklich abhängig, weil jetzt die Namen, die zum Beispiel auch gar nicht in unserem Doc stehen, Paul Wanner und Kretzig, beide nicht mehr da. Da geht auch nochmal ordentlich Talent. Also tendenziell wurde der Kader eher ausgedünnt als erweitert. Und das macht für mich jetzt nicht so viel Hoffnung, gerade was dann auch nachkommt aus der zweiten Liga. Zwei richtige Kracher mit dem HSV und mit Köln. Es gibt halt nicht den Aufsteiger, den man direkt wieder runtertippen müsste, unbedingt. Deswegen sehe ich ehrlicherweise nach diesem Downfall von Heidenheim in der Vorsaison, ich will nicht sagen, ich sehe schwarz, die Chancen sind natürlich da, aber am ehesten den Absteiger hier.
Ja, dann sind wir uns da, glaube ich, einig, weil auch einfach die Alternativen fehlen. Und dann sind noch zwei Mannschaften übrig, über die wir noch nicht gesprochen haben und die haben wir letztes Jahr nicht in der ersten Liga gesehen. Es sind zwei Rückkehrer. Der erste FC Köln hat den direkten Wiederaufstieg gepackt, im Gegensatz zum HSV, der 7 Jahre warten musste. Und Benny, in Köln, muss man sagen, ist es tatsächlich durchaus euphorisch. Den Karnevalsauftakt gegen Mainz habe ich schon angesprochen. Pokalglück in Regensburg wird noch gespielt. Ich meine, das kennen wir auch vom HSV und Heidenheim zu Genüge, diese Phrase. Und ich muss sagen, also bis auf den rätselhaftesten Transfer dieser kompletten Sommerpause, nämlich Ron-Robert Zieler, finde ich, es ist wirklich, wirklich cool, was da in Köln zustande gebracht wurde, auch wenn natürlich der ein oder andere gegangen ist, der wichtig war, aber also man kann trotzdem optimistisch sein. Und jetzt kommt die Replik auf vom Schalker über den ersten FC Köln.
Also ich finde auch, man kann optimistisch sein. Ich sehe für Köln deutlich weniger Probleme als für einen HSV, muss ich jetzt mittlerweile echt sagen. Und das trotz dieser, also das, was da in der Nachspielzeit passiert ist in Regensburg, das kannst du auch wieder keinem erzählen. Da ist man auch wirklich dem DFB-Pokal tot nochmal ganz knapp vor der Schippe gesprungen. Aber also guck dir diesen Kader an. Also einem Ragnar Ache traue ich mittlerweile, traue ich mittlerweile auf jeden Fall zu, gut genug für die Erstliga zu sein. Ich meine, er hatte ja schon mal Erstliga gespielt, aber jetzt ist er, glaube ich, wirklich reif genug mittlerweile, hat eine richtig gute Zweitligasaison gespielt. Marius Bülter, da hat man sich noch ordentlich Erfahrung im Sturm dazu geholt. Generell konnte man eben, weil man Downs abgegeben hat, relativ viel Geld auch in diesen Kader reinvestieren, was auch für einen Aufsteiger nicht selbstverständlich ist. Also da hat Köln auch für einen Aufsteiger ganz andere Möglichkeiten als ein regulärer Aufsteiger, um es jetzt mal so blöd zu sagen. Tom Kraus noch ausgeliehen von Mainz, der bei Mainz leider nicht so ganz überzeugen konnte, aber immer noch, glaube ich, gut genug für die erste Liga wäre. Und Johannesson natürlich von Düsseldorf. Also man hat irgendwie stückweise auch so diese Top-Teams, die aus der zweiten Liga nicht aufgestiegen sind, so ein bisschen entledigt von den besten Spielern. Das ist mir aufgefallen bei den Transfers. Aber das funktioniert ja in der Regel. Ich bin überzeugt, dass Köln nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Raff Vandenberg, auch ein interessanter Innenverteidiger, der dazu noch kam, der Niederländer, der für einen Haufen Geld gekommen ist. Ich bin sehr gespannt auf diese Mannschaft. Ich glaube, Lukas Kwasniok und Köln, das ist eine gute Genese, das kann funktionieren und wie gesagt, ich freue mich auf das, was da kommt in Kölle.
Ja, und wir sind sehr gespannt, ob beim großen Fan der Deutschen Bahn David Müller neben dem Sandro Wagner Hype-Train auch der Lukas Kwasniok Hype-Train von Lukas Sturm Station macht in deinem Wohnzimmer. Wie sieht's aus?
Nee, also da muss ich den Prellbock hinstellen, weil ich bin kein riesiger Fan von Lukas Kwasniok. Sage ich ganz ehrlich. Ich glaube auch nicht daran, dass der Bundesliga-Format ist jetzt eine steile These.
Und Köln generell, Bundesliga?
Das Komische ist, vor wenigen Wochen war für mich Köln mein klarer Platz 18 tatsächlich. Und ich war der Meinung, der HSV, die werden nicht gegen den Abstieg spielen. Das Problem ist, innerhalb von wenigen Wochen und jetzt auch, wie man jetzt am Anfang gesehen hat, wie es sportlich losging, muss man eigentlich sagen, ist es komplett umgekehrt. Und es ist immer noch so komisch, weil wenn ich auch den Kader des HSV sehe, werden wir gleich drüber reden. Ich finde den immer noch besser als den vom FC, irrerweise. Also aus meiner Sicht. Auch wenn ich jetzt die, ja klar, Ragnar Ache, guter Transfer, aber ganz ehrlich, Marius Bülter. Also seit Union hat er nirgendwo mehr bewiesen, dass der... No, ich will jetzt sagen noch was. Aber also ich finde, Benni ist komplett Adramario, geht gleich voll steil. Aber ich sehe es bei Köln jetzt nicht ganz so schwarz wie noch vor wenigen Wochen. Wie gesagt, die Transfers, die sie jetzt hinten raus auch getätigt haben, Johannesson beispielsweise auch ein gutes Beispiel, glaube ich. Trotzdem, irgendwas im Hinterkopf habe ich immer noch, wo ich sage, ich glaube, Köln könnte so mein Platz 15, Platz 16 tatsächlich.
Dann gehen uns langsam die Abstiegskandidaten aus.
Ja, wahrscheinlich wird dann St. Pauli eher mein Platz 17 und Köln mein Platz 16. Wahrscheinlich.
Naja, vielleicht lasse ich Platz 18
aber noch vielleicht einfach irre ich raus. Mich auch total. Ich freue mich. Köln ist eine geile Stadt, ein geiler Verein. Und wenn sie jetzt alle wieder von Europa träumen, stelle ich mich da auch nicht entgegen, meine Themen. aber ich glaube es einfach irgendwie nicht.
Tja. Wir sind gespannt, wie es wird. Also die Tabellentipps lohnen sich auf jeden Fall. Schaut euch bei Instagram an und dann ist die Frage, wo landet denn der Zweite der Zweitligasaison in der vergangenen Spielzeit? Und zwar, das Auftaktspiel wird als Klassiker ausgetragen. Borussia Mönchengladbach gegen den Hamburger Sportverein. Das ist der Abschluss des ersten Bundesligaspieltags und zugleich die Rückkehr des großen HSV in Liga 1. Aber die Frage ist, wie lange bleiben sie da oben? Also Abgänge gibt es zu Genüge. Raab hat sich mehr oder weniger weggeklagt. Davy Selke, gut, der muss mal wieder die nächste Station machen. Das ist ja auch jetzt nichts Neues, dass er alle 2-3 Jahre, wenn überhaupt, mal wo Neues spielt. Schonlau dann jetzt heute offiziell weg, wenn ich das richtig verfolgt habe. Nemeth und Reis sind nicht mehr da. Man hat ein bisschen nachgelegt, unter anderem einen neuen Kapitän mit Yusuf Paulsen aus Leipzig geholt. Die einzige Vereinslegende, die es da ja gab, obwohl die, weiß ich gar nicht, ob die da jetzt unterm Stadiondach hängt. Daniel Peretz insgesamt, also gefühlt habe ich jetzt die Vereine immer anbekommen, wo es Torhüter-Thematiken gibt, also Heuer Fernandes und Daniel Peretz haben beide jetzt gespielt in den letzten Tagen, der eine im Pokal, der andere im spontan eingeschobenen Spontantest gegen Flensburg, das Pokalspiel in Pirmasens habe ich auch getickert, wie gefühlt die Hälfte aller Pokalspiele, egal, das war wirklich grottenschlecht. Also über weite Strecken war Pirmasens da nicht nur kämpferisch gut unterwegs, sondern die haben hinten der Verteidigung immer mal sowas von die Leviten gelesen. Das war wirklich schauderhaft. Also ja, kein Wunder, dass am Ende mal wieder ein Examine, wie auch schon mal Benny Schalker rettet. Grüße gehen raus an Guilherme Ramos, der in den letzten Jahren ja auch gefühlt keine Rolle beim HSV gespielt hat, jetzt aber dafür sorgt, dass sie sich Hals über Kopf irgendwie in die zweite Pokalrunde gerettet haben. Nach dieser ja dann doch auch ein bisschen fragwürdigen Vorbereitung. Vielleicht waren die Gegner ein bisschen zu hoch gegriffen mit Kopenhagen, Sturm Graz, Olympique Lyon und zweimal dem SC Freiburg sowie Mallorca. Ist alles in die Hose gegangen. Das ist fragwürdig. Es wird ein sehr, sehr wichtiger Saisonstart werden. Als erstes gegen Gladbach, dann direkt Stadtderby gegen St. Pauli und dann kommen und dann muss man nach München und dann wollen wir natürlich nicht schon wieder dieses 2-9 oder was das da war erleben. Also HSV wird schwierig. In Mangel der Tatsache, dass ich nicht weiß, wen ich sonst noch unten reintippen soll, muss ich sagen, beim HSV wird es eng. Die Euphorie ist nach dem Pokaldebakel, das Gott sei Dank nochmal gut ausging, ja auch schon fast wieder verflogen. Die Leute sind noch nicht ganz fit. Paulsen, Dompe, müssen wir mal gucken. Jatta und Ferrei sind auch noch nicht auf den Beinen. Also so ein guter Start in die Rückkehrsaison ist das jetzt nicht geworden. Aber da, Benni, wie geht's dir damit?
Also ich glaube, das Reiß nicht mehr beim HSV spielt, wird wehtun. Schonlau, ja, auch. Man hat sich auch gut ergänzt, gerade so ein Remmenberg, der jetzt mit Kiel abgestiegen ist. Da hat man sich, glaube ich, bei Kiel nochmal schön bedient. Philipp, guter Mann, der einer der wenigen Lichtblicke in der vergangenen Saison bei Braunschweig war, zweistellig getroffen hat. Das kann alles funktionieren, muss es aber nicht. Also auch ein Yusuf Paulsen, immer mal wieder von der Bank gut genug gewesen, mittlerweile aber auch, keine Ahnung, ist der noch gewohnt, tatsächlich da jetzt jedes Mal 90 Minuten oder 80 Minuten durchzuspielen? Ich weiß es nicht, ob er dazu noch in der Lage ist. Auch ein Glatzel muss sein Erstligapotenzial tatsächlich noch zeigen. Das sind für mich echt viele Fragezeichen und du hast eben schon gesagt, mangels Alternativen. Ich sehe den HSV auch, und das macht es ja besonders spicy, in einem Kampf mit St. Pauli um den Klassenerhalt.
Oh Gott.
Aber ich habe mich dazu getraut, den HSV auf Rang 17 zu stellen. Und ja, ich habe selber vor ein paar Wochen, wie du auch schon, David, eben meintest, genau andersrum gesehen wie mit Köln und der HSV, wie du eben. Aber ich sehe mehr Fragezeichen ehrlicherweise aktuell beim HSV. Ich bin großer Merlin Polzin-Fan, ehrlicherweise. Ich oute mich da. Der hat einiges richtig gemacht und hat auch einen Grund, warum es am Ende mit ihm der Aufstieg gelungen ist. Aber ja, ich freue mich drauf, dass wir den HSV wieder in der ersten Liga haben. Ich bin gespannt, wie lange. Ich will ja auch nicht, dass sie absteigen.
Ja, wir sind gespannt. David?
Ich bin da vor allem gespannt, wer von uns recht behält. Weil ich stimme all dem zu, was du sagst, nur ich sehe das irgendwie alles sehr viel positiver, vielleicht, weil ich mir auch so denke, ich war gegen den HSV immer so kritisch, weil das wirklich nicht zu meinen Lieblingsvereinen zählt, aber ich war wirklich energized, was die an Transfers getätigt haben. Capaldo ja beispielsweise aus, junge Jordan Toro Nariga. Ich weiß, ich habe keine Ahnung mehr, ob der bei Gent noch gut war. Keine Ahnung. Einfach nur der alten Zeiten wegen Hertha BSC und weil er einen super komplizierten Namen hat. Ähnlich wie der von Dortmund, wo ich jetzt nicht nochmal versuche, den auszusprechen.
Chocoymaker.
Ja, so ungefähr. Aber nochmal, ich verstehe das alles, aber irgendwie, ich kann nicht sehen, dass die Kölner so viel besser sind wie der HSV. Wahrscheinlich wird es so kommen, wenn man es mal realistisch betrachtet. Gut, aber ich habe ja auch am Anfang gesagt, dass ich keine Ahnung vom Fußball habe. Also insofern
da sind wir schon drei.
Kann man ja damit alles entschuldigen. Ich bleibe aber, glaube ich, bei meiner Prediction dabei. Ich gehe da, glaube ich, ins Risiko, dass der HSV knapp den Klassenerhalt schaffen wird und ich glaube nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Und jetzt bitte, HSV, ich setze einmal auf euch, bitte enttäuscht mich nicht.
Ja, das Flehen möge erhört werden. Ich weiß echt langsam nicht mehr, was ich tippen soll. Die gute Nachricht ist aber, ihr müsst euch nicht weiter anhören, was drei Leute, die keine Ahnung von Fußball haben, über Mannschaften denken, denn wir sind durch. Alle 18 Mannschaften wurden besprochen. Wer noch ein bisschen wieder den HSV-Hype, der in Pirmasens verflogen ist, zurückerhalten möchte, der möge bitte in der ZDF-Mediathek nach Always Hamburg suchen. Ganz gute Doku ist es geworden. Was gibt es sonst noch über die Saison zu berichten? Ein paar Schiris werden das letzte Mal an den Start gehen. Tobias Welz, Frank Willenborg und vor allem werden wir Dennis Eichtekin am Ende der Saison, glaube ich, vermissen, während sich Felix Brücher bereits verabschiedet hat. Außerdem haben wir mit Borussia Dortmund nur einen Verein aus dem Ruhrgebiet. Looking at you, Benny Scherb. Mal gucken, ob sich das in den nächsten Jahren noch mal ein bisschen ändert. Und ich glaube, was ein großer Gewinn ist, auch wenn es weiter Heidenheim zum Beispiel in der Fußball-Bundesliga gibt, die Stadien werden größer. Mit Kiel ist natürlich ein sehr kleines Stadion gegangen und mit Köln und Hamburg kommen zwei wirklich große Stadien, die auch nicht unbedingt leer werden. Und natürlich auch noch ein bisschen Veränderung ist auf der TV-Sparte, nur ganz kurz, falls ihr nicht mitbekommen habt. Freitagabend nicht mehr The Zone, sondern Sky und das Samstags-Nachmittags-Dilemma. Das könnt ihr euch dann aussuchen. Konferenz bei The Zone, Einzelspiele bei Sky. Topspiel bleibt gleich. Sonntag bleibt bei The Zone. Real-Life-Spiele bei beiden Anbietern. Wir sind gespannt, wie das wird. Und ansonsten muss man sagen, es bleibt weiter spannend. Die zweite und dritte Liga sind es schon und die Bundesliga bleibt undurchschaubar. Ich glaube, das ist das Fazit, das wir an dieser Stelle ziehen können.
So ist es. Was eine Überlänge heute. Und damit würde ich sagen, auf in eine neue, hoffentlich sehr spannende Bundesliga-Saison. Und ehrlicherweise habe ich nach diesen fast 2 Stunden echt mächtig Bock auch bekommen. Also ich war selbst noch ein bisschen, es war verhalten.
Ich habe nicht realisiert, dass es losgeht jetzt.
Mittlerweile habe ich jetzt auch Bock.
Ja, Wahnsinn, wirklich. David.
Ja, ich hoffe, die Leute haben da draußen auch Bock und sagen nicht, mein Gott, jetzt haben sie 2 Stunden umsonst hier gequatscht. Vielleicht ein Hinweis noch in eigener Sache. Kommt in unser Kicktipp-Bundesliga-Tippspiel, werden wir, glaube ich, nochmal sowohl bei euch bei On The Pitch als auch bei mir bei Fußballfilm und mehr nochmal den Link teilen, dass wir uns auch da betteln können. Auch da muss ich dringend besser werden. Die letzten 2 Jahre waren sehr grottig von.
Ja, das müssen wir noch ein bisschen drehen da irgendwie in unserer Performance. Aber genau, das erstellen wir nochmal in die Story und dann geht es los ja quasi heute um 20.30 Uhr in der Allianz Arena mit dem Eröffnungsspiel München gegen Leipzig. Und dann haben wir unter anderem Samstagnachmittag Frankfurt-Bremen, Topspiel Pauli-Dortmund, am Sonntag Mainz-Köln, Gladbach-Hamburg. Das ist das Programm für dieses erste Bundesliga-Wochenende. Danke David und Benny fürs Durchhalten an diesem Donnerstagabend.
Ebenso danke und auf in ein erstes Bundesliga-Wochenende.
Und dann hören wir uns in beiden Formaten mit wechselnden Personalien und externen Gästen mit sämtlichen verzweifelten Spieltagsanalysen, auch aus der zweiten Liga wieder, ne? Nicht wahr, Benny? Ne? Blau-Weiß und so.
Gott sei Dank.
Ja, richtig, wir freuen uns schon. Und dann
Derby,
ja.
Kleines Derby gegen Bochum.
Ja, und Aufsteigerduell am Wochenende. Arminia gegen Dynamo. Es wird brennen. So, jetzt, wir hören uns Anfang nächster Woche wieder. Habt eine schöne Woche und feiert die Bundesliga. Es geht wieder los. Ciao, ciao.
Ciao.
Macht's gut.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.